Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Yo, 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 yo. Was geht ab?
War das jetzt eine Frage an mich oder
an wen denn sonst?
Ja,
wir sind
an
doch
unsere,
nur zu zweit.
Ach so. Wir müssen jetzt wieder ein großes Geheimnis draus machen. Ey, wir haben es so lange angekündigt und es war immer so ein bisschen auf der Kippe und es war tatsächlich nicht einfach, die Leute hier an den Start zu kriegen.
Nein.
Ihr habt euch rar gemacht, Jungs.
Ja. Dreimal dürft ihr raten, wen wir geholt haben. Wir haben zwei der drei White Supremacists von dem Jahr hier Filme-Podcast hier an Land geholt.
Okay. Ja.
Der eine wollte sich nicht vor der Kamera äußern, aber zwei haben gesagt, die sind am Start.
So, wir begrüßen aufs Herzlichste mal wieder Hoffi und Jan von Ja, hier Filme.
Moin.
Hallöchen.
Aufs Allerherzlichste.
Die illustren Hauptgäste, könnte man sagen, ne?
Genau, nachdem es den illustren Zwischengast gab, seid ihr jetzt die illustren Hauptgäste.
Richtig, Alessandro durfte überbrücken, jetzt kommt der Main Act.
Oh Gott, der Arme.
Ja. Die Headliner quasi.
Ja, das ist so, wie wenn das DJ Tomic vor DJ vor David Guetta auflegt. Ja, ihr seid, ihr seid jetzt praktisch der David Guetta unseres Podcasts.
Das ist beleidigend.
Gefällt euch das?
Das möchten wir, dass du das bitte sofort zurücknimmst. Danke.
Ich wusste, so ein Vergleich kommt bestimmt gut vor den beiden Metalheads.
Ja, aber wo wir gerade bei Musik sind, ne? Habt ihr eigentlich jemals aufgelöst, woher dieser Sound am Anfang eures Intros kommt?
Aufgelöst. Wir haben unserem Producer haben wir auf jeden Fall schon zum Geburtstag gratuliert über Social Media. Insofern haben wir schon mal ein Gesicht zu dem Beat präsentiert und verlinkt.
Welchen Sound meinst du denn?
Er meint unser Intro,
da, 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 da. Bewegtbild-Banausen.
Ach, du meinst den Sample, nur den Sample.
Ja, wisst ihr, woher das kommt?
Ja, wissen wir.
Ich weiß es.
Ja. Hast du ihn gefunden, ja?
Ja, ich habe ihn gefunden.
Hast ihn gefunden?
Und ich war so, ich habe diesen Film gesehen und war so, Moment mal, das Geräusch kenne ich doch.
Ich hatte exakt den gleichen Moment und habe es natürlich sofort aufgenommen und Gäste geschickt. Ich so, Alter, kriegen wir jetzt Probleme irgendwie rechtlicher Art? Ja. Mhm. Aber erzähl.
Ja, alle wollen mitlachen, die ganze Klasse möchte lachen. Hallo.
Ich finde es cooler, so, wenn die Leute das so. Wenn
sie es selber finden müssen.
Obwohl, ich meine, okay, die müssen dann auch die Episode hier gehört haben. Insofern, komm, hau raus.
Ja, das ist aus Better Tomorrow doch, ne?
Ja, ganz genau.
Genau.
Ja. John Woo Sample. Ah. Ja, haben wir natürlich gleich unseren Producer angerufen, meinte, sag mal, Digga, das ist aber geklärt oder so. Und dann meinte er so, ja, das ist einer der Samples.
Ja, ja.
Das geht.
Ja, das ist ja auch so kurz, da hast du ja Zitatrecht, glaube ich, ne? Also.
Nee, wenn du da ein Beat draus bastelst, musst du da eigentlich schon, muss das schon geklärt sein. Aber er hat das wohl aus einer Datenbank, wo geklärte Samples verfügbar sind. Deswegen sind wir da safe. Aber ja, mir ging es da sehr ähnlich, weil ich dachte auch sofort so, okay, fuck. Das ist sehr offensichtlich aus diesem Film.
Ja,
ja. Aber es ist auch eine sehr geile und prägnante Stelle. Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht, als wäre das in irgendeinem Theme oder so eingebaut. Dieses Geräusch kommt einmal in diesem entscheidenden Moment in dem Film. Und das ist schon echt cool. Ja.
Wenn das nicht geklärt wäre, wäre nämlich die Reserve-Intro dieser eine Sample gewesen, den du immer drückst hier, dieser eine. Das wäre doch dann unser Intro gewesen. Hast du den parat?
Nee.
Ah nee, kannst du gerade nicht drücken.
Du meinst hier die One-Man-Band?
Die One-Man-Band, das wäre dann unsere Podcast-Intro gewesen.
Ja, super.
Ja.
Das finde ich ja auch, ist immer ein absolutes Highlight. Ich liebe das.
Das ist mega, oder?
Gut. Also es ist nach Dynamite ist das mein absolutes Favorite-Sample, was ihr benutzt. Dynamite! Immer ja, gut, so viel kann gut. Ich schon mal ankündigen, den kannst du nachher nochmal drücken.
Ja, hast du Macho-Zeug dabei?
Ja, vielleicht.
Okay.
Ist da,
sind gespannt.
Kommt da unsere Intro vor in dem Macho-Zeug? Hast du jetzt schon geforeshadowed oder?
Nee. Better Tomorrow habe ich irgendwie vor 3-4 Monaten gesehen oder
ach so.
Aber so danach war ich halt nicht mehr hier, deswegen, ich wollte es irgendwann mal direkt ansprechen, wenn ich hier wieder zu Gast bin. Ja.
So lange ist das schon, ja. Wir müssen euch halt mal für teures Geld einkaufen, sonst wollen wir euch viel häufiger hier gerne zu Gast haben. Ihr seid immer so beschäftigt.
Nicht so leicht zu haben.
Ja, nee, ist gut. Ihr macht euch rar. Ist fein.
Zumindest podcast-technisch.
Umso schöner, wenn ihr es dann mal wieder geschafft habt. Wie jetzt heute. Auch wenn es nur eben 2 von 3 wurden.
Ja.
Aber Dietz ist krankheitsbedingt ausgefallen.
Ja, hat eine positive Grundeinstellung, der Dietz. Und,
ja, so könnte man das sagen.
Deswegen fällt er erstmal flach.
Patusch. Ist es eigentlich schon zu früh, also noch zu früh für Corona-Gags oder kann man das schon wieder machen?
Nein, klar.
Ja, kann man machen?
Ja, kann man machen. Ja.
Solange es nur dies betrifft.
Ja, dann ist okay.
Ja, ich glaube, South Park hat das ziemlich schnell gemacht.
Ach, stimmt.
Richtig, ja.
Stimmt.
Mittlerweile ist man ja, habe ich ja schon gesagt, ist man eher nicht im Trend, wenn man kein Corona hat. Muss man schon
mal mitgenommen haben. Ich bin bisher drumrum gekommen.
Ja, du auch gar nicht, ja? Ja, stimmt,
ja.
Du und Lia.
Ja,
Ja, gut, ist halt bei mir, ich habe ja keine Freunde, ne? Keine sozialen Kontakte, so, wo willst du das holen?
Eben. Verlässt ja dein Zimmer nicht, insofern.
Klar. Eben drum. Also, ja. Ohne Witz, das war 2 Jahre lang wirklich so. Ist traurig genug.
Ja. Okay. Mies.
Okay, nicht wissen, wo sich Dietz rumgetrieben hat.
Ja, ich war ja Patient 66 in Berlin. Das war ja auch noch sehr übersichtlich. Da wurde es noch nummeriert. Und ich meine, das ist ja jetzt auch schon fast 3 Jahre her. Insofern, seitdem bin ich auch hier.
Mhm. Mhm. Du hattest Corona, bevor es cool war.
Richtig, bevor es cool war. Ich war so Trendsetter in Sachen Corona. Mhm. Also alle müssen mir jetzt alles nachmachen jetzt.
Ja.
Naja. Gut, aber wir wollen ja Dietz mit seiner ledierten Stimme, wollen wir natürlich hier nicht malträtieren. Deswegen haben wir gesagt, holen wir halt die anderen 2 Kandidaten ran.
Mhm. Yes. Halt. Das klingt so begeistert. Nein, wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid.
Wir freuen uns total. Aber wir haben ja noch einen cooleren Gast in 2 Wochen. Und das sind ja jetzt unsere, wie habe ich es genannt?
Was?
So hast du
die illustren Zwischengäste?
Das sind nämlich
Fritze. Hallo, Headliner.
Nee, das sind auch, ja, ich wollte es so verkaufen, aber es sind eigentlich auch nur 2 sehr illustre Zwischengäste, die wir hier haben.
Aha.
Mhm. Willkommen an euch.
Für wen sind wir denn dann die Vorband?
Wüsste ich jetzt auch gerne.
Das wissen wir nicht, aber jeder, der
David
kommt
Getter. Auf jeden Fall. Jeder, der kommt, ist besser.
Ja.
Ist egal, Hauptsache ihr seid es nicht.
Richtig, ja, ihr seid schön. Auf jeden Fall in der Nahrungskette, eher weiter unten. Also bildet euch mal nichts ein.
Okay, okay.
Gut.
Boah, wenn ihr David Getter im Podcast habt, ich würde euch so feiern.
Findest du gut?
Ja. Also nicht, weil es geil ist, aber weil es geil ist.
Es wäre irgendwie lustig, aber ich wüsste jetzt nicht, weiß nicht, bis jetzt haben wir uns nicht darum bemüht, David Getter hier in den Filmpodcast ranzuholen.
Ich möchte, glaube auch gar nicht wissen, was der Typ für einen Filmgeschmack hat.
Ja, eben drum, fände ich total spannend.
Vielleicht das fändest du spannend?
Weiß ja nicht.
Das sind so FIFA-Menschen, finde ich. Was so, so, weiß ich nicht, was guckt David Getter für Filme gerne?
Wollte gerade sagen, ich meine, vielleicht überrascht er dich ja mit deinem Filmgeschmack. P. Diddy war ja so Downton Abbey-Fan. Hätte es ja auch erstmal nicht gedacht. So vom Typ.
Ja, okay, aber ob das deswegen gleich interessant ist?
Ich würde es interessant finden.
Okay, gut.
Naja.
Können wir ja mal in Erfahrung bringen. Vielleicht hat er da ja auch selber einen Podcast oder so, wer weiß.
Jetzt finde ich gleich DJ Bobo.
Ja.
Oh, das wiederum würde ich mir anhören.
Tja,
siehst du. Das finde ich richtig gut.
Ich glaube auch, dass
wir wie DJ Bobo irgendwie über in einem Land vor unserer Zeit spricht oder so. Das würde ich feiern.
DJ Bobo redet über Tarkovsky oder so.
Sprechen wir dann die ganze Episode so, oder? Weil der DJ Bobo hat ja schon ein bisschen einen Schweizer Akzent.
Das würde passen. Ja. Ja. Holen wir uns den Schweizer David Getter ran. Da kommen wir, glaube ich, besser ran als an den Weltstar.
Meint, du fällst mir gar nicht so sicher, Alter.
Meinst du nicht? Nee. Einfach mal auf die Blöde fragen und anrufen.
Ruf ihn mal an.
DJ Bobo? Herr Bobo?
Der René.
Herr Bobo.
Ist da der Bobo?
Herr Bobo.
Genau. Ist Herr Bobo zu Hause?
Der heißt doch René, oder nicht?
René heißt er?
Ich glaube schon, ja.
Weiß ja mehr als ich, ey. Er kennt seine Schweizer Kumpanen.
Ey, du, Schweizer Nationalheld, der Typ, was willst du machen?
René, okay.
Schobos wissen, wer der Bobo ist, ja.
Ja. Ja, na gut.
Nun,
jetzt bin ich mal gespannt, Guess. Du musst anfangen. Wir sprechen ja auch noch über Filme.
Ja, wie kriegen wir die Kurve in Sachen Kompetenz?
Ja. Und vor allem, also inhaltlich auch. Jetzt hast du irgendwie was zu DJ Bobo passt?
Nicht mal annähernd.
Mhm.
Zu DJ Bobo passt hier gar nichts.
Nee. Schade.
Ich hatte eine Jay-Z-Überleitung, aber damit kommen die beiden überhaupt nicht klar, weil die nicht wissen, wer Jay-Z ist. Insofern lasse ich die jetzt aufbleiben.
Mhm. Für dich immer noch Jay-Z.
Hä?
Den habe ich auch nicht verstanden.
Ist egal. Da sind wir schon zu dritt. Ey, geil. Also schreibt uns, wenn ihr diesen Witz
verstanden habt. 3 Fragen, die Gesichter.
Die meisten Wortspiele von Jan amüsieren mich zutiefst, wo Hoffi und Dietz extrem peinlich berührt irgendwo hingucken. Aber den habe ich jetzt auch nicht geblickt.
Lasst ihn euch erklären von Instagram.
Okay, vielleicht bist du da weiter als ich. Mhm. Vielleicht ist das so ein TikTok.
Aber jetzt mach doch mal deine Jay-Z-Überleitung. Ich bin ganz.
Gibt es jetzt ein Jay-Z-Zitat?
Nee, werdet ihr am Titel schon erkennt, weil ich habe hier sowas wie ein erkennen. Ich habe hier sowas wie
ein. Hätte ich einen Tipp, wie der heißt, wenn du sagst.
Sag mal.
Brooklyn's Finest.
Nee.
Schade.
Guter Tipp, aber der ist es nicht.
Dead Presidents.
Nee, auch nicht.
Hätte mich jetzt auch Problems. Sehr gewundert, wenn du dir Dead Presidents angeguckt
hast. Boah, nee, Clyde hättest du jetzt noch raten können. Das ist auch ein Song. Aber ja, okay. Nee. Ich würde mich wundern, wenn ihr drauf kommt, weil der Film ist sowas wie ein Geheimtipp, den ich hier bringe. Den kennen wirklich nicht viele. Und obwohl der gut besetzt ist, die meisten Leute, die ich gefragt habe, haben den nicht gesehen. Bei Letterboxd hat ihn kaum einer gelockt. Alessandro hat ihn tatsächlich gesehen. Aber an den meisten ist der vorbeigegangen und ich weiß gar nicht warum, weil das ist ein geiles Ding. Und der Titel des Films ist 99 Holmes. Mhm. Insofern hätte man eine gute Jay-Z-Überleitung machen können mit 99, aber
Hoffi war nah dran, ja.
Ihr habt von dem Film auch noch nichts gehört.
Nee.
Gut, ist von 2014. Und der Regisseur des Ganzen ist Ramin Barani. Das ist auch der Regisseur vom Oscar-nominierten White Tiger. Hat den auch produziert, wenn euch einer dieser indische Aufstieg und Fall Film, den hat der eine oder andere gesehen. Der
lief vor zwei Jahren oder so.
Genau, noch. Vor zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob der immer noch auf Netflix ist, aber den konnte auch auf Netflix grad, streamen.
Ist das dieser Film mit Michael Shannon?
Das ist er.
Okay.
Ja.
Der ist noch bei Netflix, ja.
Genau, der ist noch bei Netflix. Da kann man den gucken und das Drehbuch ist auch von Ramin Barani zusammen mit Amir Naderi geschrieben. Und das ist ein geiler Film. Muss ich mal an der Stelle schon mal foreshadowen. Und werde ich mal erzählen, worum es geht. Andrew Garfield spielt einen Typen, der arbeitet auf dem Bau, zimmert Häuser zusammen und dann kommt der Vorseher von der Baustelle und sagt, Jungs, wir können abbrechen, der Auftrag wurde nicht bezahlt, die Zahlungen sind nicht eingegangen, keiner kriegt irgendwie Lohn, ihr könnt nach Hause gehen. Und dann geht er nach Hause, sieht halt finanziell nicht so gut aus, er lebt in einem Haus mit seiner Mom, gespielt von Laura Dern, zweite Hochkaräterin in dem Cast.
Krass.
Und seinem kleinen Sohn. Ansonsten ist keiner mehr in the picture. Und die leben in einem Einfamilienhaus, aber sind so ein bisschen am struggeln, so geldmäßig. Sie ist halt so Friseurin, schneidet halt privat zu Hause irgendwelche Nachbarn die Haare und kassiert dafür irgendwie $5 oder $10. Und da sind so die ganzen Einnahmen. Und das führt dazu, dass irgendwann mal ein Herr vor der Tür steht, der gespielt wird von Michael Shannon, Rick Carver. Und Rick Carver arbeitet für die Banken Amerikas. Wenn diejenigen nämlich ihre Hypothek als Sicherheit hinterlegen oder ihren Darlehen aufnehmen und das Grundstück oder ihr Haus als Sicherheit irgendwie bei der Bank überlassen und die Zahlungen bei denen gehen nicht mehr ein, dann steht Rick Carver vor der Tür. Der sorgt nämlich dafür, dass diejenigen ihre Grundstücke verlassen müssen und dass das Grundstück jetzt praktisch an die Bank geht und das Haus. Und der repräsentiert sozusagen die Banken und den Staat. Und taucht dann unangemeldet mit zwei Polizisten, die dann auch zur Not irgendwie mit Gewalt oder mit Faust dann irgendwie ihr Recht durchsetzen müssen, tauchen die dann bei irgendwelchen armen Leuten auf, klopfen an die Tür und sagen, so, ihr macht gerade Trespassing, so, das ist Hausfriedensbruch, was ihr gerade macht. Wir geben euch jetzt noch 10 Minuten, das Haus zu verlassen, die Zahlungen sind nicht eingegangen. Ihr habt hier eine Meldung gekriegt, dass das Haus verpfändet wird. Bis dann hat sie nichts erklärt und dann ist natürlich immer dieses von wegen, ja, wir versuchen gerade am Telefon unseren Anwalt zu erreichen und wir haben eigentlich einen Aufschub gekriegt und eigentlich haben wir die und die Unterlagen eingereicht, aber er sagt, hier ist meine Unterlage, ich habe hier das Recht praktisch das Haus zu pfänden und deswegen, das ist jetzt nicht mehr ihr Grundbesitz und sie müssen jetzt das Haus verlassen. Und der Typ läuft halt rum mit einer goldenen Uhr, hat halt einen richtig krassen teuren Anzug, läuft dann mit den schicksten Autos durch die Gegend und steht dann vor diesen armen Säulen halt vor dem Haus und evakuiert praktisch dieses Grundstück und sagt denen, pass auf, wir sind großzügig, wir geben euch jetzt mal 10 Minuten, eure privaten Belongings, Medizin zusammenzusuchen, also das nötigste irgendwie Zeug fürs Baby und dann bitte hier auf der anderen Straßenseite auf dem Bürgersteig euer Zeug rausladen. Und dann sagt er so, okay, pass auf, ich gebe ihnen 24 Stunden halt ihre Möbelar und ihr Hab und Gut halt aus dem Haus rauszuholen, weil das ist jetzt von unten, das ist jetzt unseres. Und drinne ist dann natürlich auch ein verzweifelter Andrew Garfield mit seinem Sohn und seiner Mutter und die werden dann einfach mal in ihrem eigenen Garten aus ihrem Haus rausgeholt, wo er halt groß geworden ist und wo die Mutter halt auch seit Ewigkeiten drin wohnt und wo er halt seine ganze Jugend erlebt hat. Und das ist so dieses Kapitalismus-Ding, dass wir einen Typen haben, der mega reich dadurch geworden ist, dass er diese armen Schweine halt komplett auf den Rücken von den armen Amerikanern, die sich halt nichts leisten können, die ihren Kredit irgendwie nicht mehr zahlen können, einfach aufgrund von denen, die evakuiert. Gut, da kann
er ja nichts für, ne?
Nee, er setzt das Gesetz durch, aber schon mit ziemlich harter Hand, weil er sagt sich halt so, I'm the law. So, das Recht ist auf meiner Seite und ich bin das Gesetz.
Ja, aber das ist halt der Punkt eben. Also, die müssen ja schon auch ein paar Monate ihre Hypothek nicht abbezahlt haben oder ihre Miete nicht bezahlt haben, damit er dann da auf dem Plan steht, oder?
Durchaus, ja. Aber so. Du weißt ja nicht, was dazu führt. Es kann ja sein, dass du mal wirklich...
Logisch, klar.
Ja. Keine Einnahmen hast und deinen Job nicht mehr ausüben kannst.
Aber ich meine, das so. Ist ja, glaube ich, fast überall auf der Welt so. Wenn du halt deine Miete nicht mehr zahlen kannst, dann wirst du früher oder später rausgeschmissen.
Ja, aber du hast trotzdem wirklich harte Momente. Du hast ja halt irgendeinen Rentner, der halt von ihm von den Eintreibern besucht wird, weil er gar nicht weiß, was los ist und so, und der irgendwie alleine lebt und sagt, da wird halt gefragt, ob er Angehörige hat, wo er unterkommen kann für die Nacht, weil in dem Haus kann er nicht mehr bleiben, das gehört ihm nicht mehr. Und der steht halt da und sagt so, ja, ich habe einen Sohn in Detroit, aber zu dem hatte ich seit 4 Jahren keinen Kontakt, die haben sie deine Telefonnummer? Nee, habe ich nicht und so.
Aber warum weiß der denn nicht, dass der aus dem Haus raus muss?
Wie, warum weiß er das
nicht? Ja, eben auch da, der wird ja ein paar Monate lang irgendwas nicht bezahlt haben, der wird ja darauf hingewiesen worden sein, dass sowas bevorsteht, wenn er nicht bezahlt.
Ja, natürlich, aber vielleicht ignoriert er das oder nimmt das nicht für voll oder keine Ahnung, denkt, alles geht seinen Weg oder so. Oder?
Ja, ja, gut, aber auch da wieder, ne? So,
also Lee sympathisiert mit Michael Shannon. Okay.
Nein, das macht natürlich noch nicht so einen geilen Job.
Dass halt ein systemimmanentes Problem ist und nicht das Problem unbedingt Michael Shannon in dem Szenario.
Das meine ich
oder?
Damit, ja.
Ja.
Aber er ist schon sehr, sehr ruthless in dem, was er macht. Und er scheißt, also der Film steigt damit ein, dass wir einen Typen in einem Haus sehen, wo die Kamera halt so durch das Haus schwenkt. Und dann sehen wir halt im Bad, in einem komplett weißen Bad, alles Blut überströmt. Und wir sehen die Beine von einem Typ, der sich gerade irgendwie wahrscheinlich eine Pistole in den Kopf gejagt hat oder in den Mund gesteckt hat. Und dann sehen wir halt die beiden Polizisten und wir sehen Michael Shannon irgendwie im Wohnzimmer telefonieren und sagen, ja, der hat sich gerade umgebracht und so, kümmere dich mal bitte um das und das Projekt. Und der irgendwie mit einem von seinen Hiwis telefoniert, dass die in dem einen Haus da irgendwie das Bad sanieren sollen oder so. Während drüben sich gerade einer eine Kugel in den Kopf gejagt hat.
Ja.
Und die Polizisten versuchen ihm halt irgendwie so, weil die müssen halt ein Statement von ihm kriegen, gesetzlich, und sagen halt, ja, wir brauchen halt trotzdem eine Aussage von dir für das, von ihnen für das Protokoll. Und er sagt sich, ja, was soll ich dir jetzt sagen? Ich bin, der Typ hat eine Pizza bestellt mit Anchovies und ich habe eine Pizza geliefert und da waren halt keine Anchovies drauf und der hat sich halt umgebracht, so, weißt du? So, wonach sieht's denn aus, so? Er hat sich umgebracht, so. Also, was kann ich denn dafür, so? Was soll ich denn jetzt machen, so? Und, also ist schon einer, der lässt sich emotional überhaupt nichts anmerken, was so. Und dir ist es völlig egal, dass sie gerade auf der Straße sind oder dass sie gerade ihr Hab und Gut verlieren, so. Der geht halt über Leichen und der sagt an einer Stelle auch,
ja, den kann er, der Michael Shannon.
Genau, der sagt auch an einer Stelle auch zu Andrew Garfield, zu seiner Rolle, er spielt Dennis Nash und sagt zu ihm so, bist du ein gläubiger Mensch, warst schon mal in der Kirche? Und er sagt, ja, ich war schon in der Kirche. Da sagt er zu ihm, ja, du kennst doch die Arche Noah. Und die Arche transportiert 100 Menschen. Und einer von 99 wird praktisch ertrinken von diesen armen Schweinen. Das heißt, einer von diesen 99 darf auf die Arche. Und er sagt halt, ich werde nicht derjenige sein, der ertrinkt. Ich bin derjenige, der auf dieses Boot geht und so weiter. Mir ist völlig egal, welche anderen 99 Menschen ertrinken, aber ich auf jeden Fall werde trocken ans andere Ufer gebracht werden.
Okay.
Also so ein Typ ist das. Und als er natürlich sieht, dass Andrew Garfield handwerklich extrem fit ist, dass der alle möglichen Arbeiten verrichten kann, dass der schon Dachdecker war, dass er sich mit Elektrizität auskennt, dass er irgendwie technisch super, super fit ist und alle möglichen Sachen machen kann. Und der fragt ihn, kannst du das, kannst du das, kannst du irgendwie sanitäre Geschichten? Und er sagt, ja, kann ich auch und mehr. Und dann sagt er, okay, ich gebe dir $50, schickt ihn irgendwo in so ein Grundstück, was irgendwie evakuiert werden muss, damit er irgendwie das Klo, was da übergelaufen ist, oder den Schlamm, der da irgendwie die ganze Wohnung zugemacht hat, dass er das irgendwie sauber kriegt. Und er braucht halt das Geld. Und dann fängt er an, für diesen besagten Rick Carver, der ihm den Job und sein Leben und die Wohnung gekostet hat, weil dann muss er mit Sack und Pack und seinen irgendwie spontan zusammengebauten Van irgendwie, wo dann die komplette Ladefläche mit irgendwelchen Hab und Gut ist, muss er in so ein Motel ziehen, wo auch andere Leute übrigens auch in diesem Motel wohnen, die irgendwie das gleiche Schicksal hatten, die irgendwie mit Hab und Gut dahin geschickt worden sind. Und das ist halt super laut und du hast so ein Reggaeton draußen und da sind so komische Leute. Es ist halt so ein Billigmotel und da müssen die halt drin wohnen, zu dritt auf engstem Raum. Und deswegen, er braucht halt Kohle, um irgendwie die Familie versorgen zu können und das Motel zu bezahlen und so. Und dann fängt er an, für diesen besagten Dennis Nash, der ihm sein Haus gefändet hat, zu arbeiten. Und der schickt ihn dann auch zum Beispiel bei sich in die Wohnung, weil die Klimaanlage gerade kaputt ist. Und der kommt in seine Bude rein und der lebt halt in einer Villa. So. Ist halt mit Pool und so und Kronleuchter und mega krass. Und er ist halt in so einem Raum, wo die Klimaanlage ist und der sieht halt überall diese Unterlagen, wo Leute halt, also so mit Fähnchen drin, so, wo halt Leute aus ihren Häusern gerade irgendwie getrieben werden in den nächsten Tagen. Also super krass. Und er steht da und repariert die Klimaanlage für $150 oder so. Und der steigt dann so ein bisschen auf in seiner Gunst und verkauft sich natürlich in dem Moment an den Teufel. Weil er braucht das Geld, er muss seine Familie versorgen und der einzige Job, weil er hat natürlich versucht, irgendwelche Jobs zu kriegen als auf Baustellen und da ist keine Chance. Er kriegt keinen Job gerade, weil nirgends einer irgendwie gebraucht wird. Und dann fängt er an, für Dennis Nash für Rick Carver diese Drecksaufgaben zu erledigen, bis zu dem Zeitpunkt, dass Dennis Nash ihn so aufzieht, dass er einer von denen ist, die dann zur Wohnung gehen und mit dem Polizisten seinen Job übernehmen, weil er gesagt hat, er will das jetzt weiter delegieren und er hat keinen Bock, das selber zu machen. Also wird er irgendwann im Laufe des Films derjenige sein, der vor der Tür steht und seinen Nachbarn erzählen muss, du musst jetzt hier raus. Mhm. Also schon
hammerhart. Rick Carver sorgt dafür, dass Dennis Nash auch einer von sein wird.
Richtig.
So rum,
er wird, ne? Praktisch, ja, okay. Genau. Ach so, umgekehrt, genau. Also Dennis Nash wird praktisch der Azubi von Rick Carver und er zieht ihn so auf als alter Ego.
Und was ist dann, was erzählt, also und dann, also ich will ihn nicht unterbrechen, aber das wirkt alles so ein bisschen so episodisch und so, also wo ist da die Dramaturgie?
Also das ist eine krasse
Entwicklung. Wo ist das Drama?
Das Drama ist auf jeden Fall durch den ganzen Film durchzogen, weil das ist eine krasse Entwicklung von Andrew Garfield in seiner Rolle als Dennis Nash, weil der ja moralisch praktisch seinen Arsch verkaufen muss und miterleben muss, was die Geschäftspraktiken von Rick Carver sind, die halt nicht immer legal sind.
Aber ist das der Konflikt, den er hat?
Das ist der Konflikt, weil er verdient
Dass er dann mit sich selbst hadert, weil er jetzt diesen Job macht, den er aber als moralisch verwerflich einstuft.
Oder? Ja, und er steigt natürlich in eine andere Gehaltsklasse. Er verdient Geld, was er vorher noch nie in seinem Leben gesehen hat, in diesem Beruf. Macht aber Sachen, die moralisch natürlich äußerst fragwürdig sind und die ihn emotional total zerreißen.
Okay, also geht es um ihn und diesen Konflikt.
Es geht um ihn und diesen Konflikt.
Ja, und dann wahrscheinlich doch auch noch um so eine Gegenüberstellung, ne? Du hast halt den einen Typen, der macht das halt aus völliger Überzeugung und der andere halt, weil er jetzt in einer Notsituation ist.
Richtig.
Und halt im Grunde keine andere Wahl hat.
Richtig, die machen beide dasselbe, ja, aber aus verschiedenen Beweggründen. Also für Rick Carver ist das überhaupt kein Problem. Der zeigt halt irgendwie Dennis Nash sein zweites Grundstück, was eine zweite Villa ist, wo er noch lebt, wo er sagt so, ja, ich halte mir die warm und da drin hat er so eine junge Studentin irgendwie, mit der er halt irgendwie eine Affäre hat und geht da hin und knutscht die halt ab und klopft ihr so auf den Arsch. So. Und auf der anderen Seite ist er verheiratet und hat eine Frau so, weißt du, der macht halt, was er will. So. Der ist halt so der Gordon Gekko von der Wall Street, wo Michael Douglas so Charlie Sheen in die Welt des Wall Street reingebracht hat, ist er hier derjenige, der ihn reinbringt in die Welt des Maklertums und in diese Immobiliengeschichten. Früher war er normaler Immobilienmakler, jetzt ist er halt der Typ, der Leute aus ihren Wohnungen treibt für die Banken.
Und das war dir nicht so überzeichnet, das klingt ja schon schwer klischeebeladen und schon so auf die Fresse Antagonist-mäßig.
Nee, ist er gar nicht. Der ist ja gar nicht so ein Antagonist, weil das, was Lee schon gesagt hat, er macht ja nur seinen Job. Also er macht es natürlich.
Okay, du sympathisierst auch schon mit ihm, weil er eben einfach nur Exekutive ist, aber irgendwie ist er dann doch scheiße dabei.
Ja, natürlich.
Also geht er über das Gesetz hinaus.
Du kannst nicht mit ihm sympathisieren, aber auf der anderen Seite, er ist das Gesetz und er vertritt gerade die Bank und die sind gerade im Recht in diesem Moment.
Ja, ja, aber ich weiß, was fiese. Jan meint. Es klingt halt schon so, als würden sie sich sehr auf dieses Schamlose setzen, was er wohl in seinem Job dann mitbringt.
Nee, du bist schon von vornherein auf der Seite von Andrew Garfield, weil du
ja siehst, das meine ich ja eben.
Das ist klar.
Ja.
Und dass das natürlich extrem oder erst recht dadurch funktioniert, dass du als Gegenpart eben diesen sehr rücksichts- und schamlosen Typen hast. Mhm. Und das meine ich, das ist ja, glaube ich, das, was Jan meint, dass das halt sehr klischeebeladen ist.
Ja, ein bisschen. Dass
du da diesen einen Typen hast,
ein bisschen
der halt
schon.
Dann Fick gibt. So.
Das hat man schon gesehen, aber es ist trotzdem sehr, sehr
das
gut.
Stört nicht.
Gerade durch diese beiden Schauspieler ist das mega gut getragen.
Ich wollte nämlich auch gerade fragen, also könnt ihr euch denn nicht vorstellen, dass so ein Michael Shannon, also wenn das einer delivered bekommt, glaubhaft, dann halt Michael Shannon, weil ich musste jetzt halt auch gerade irgendwie so an Nocturnal Animals denken, so da spielt er ja auch so eigentlich den Prototypen von einem abgefuckten Cowboy, Cop, whatever. Oder jetzt halt auch in Shape of Water, so da ist er ja auch sehr
Empire, hallo, also da ist
gut, das habe ich nicht gesehen, aber deswegen referenziere ich jetzt gerade an die beiden Filme, aber ich finde auch, da ist er also rein von der Zeichnung her schon sehr plakativ eigentlich so, aber ich kaufe ihm das jedes Mal ab, einfach weil es Michael Shannon ist.
Das ist ein krasses Szenario, was ich so halt noch nicht gesehen habe und du siehst halt wirklich harte Szenen, so wenn die halt irgendwelche Leute aus ihren Häusern treiben und so und es wird auch gezeigt, dass er zum Beispiel bedroht wird auch, dass er nirgends unterwegs sein kann, so weißt du, dass er halt in Gefahr ist und hat ständig auch irgendwie eine Waffe bei sich trägt. Weil er der Meinung ist, einer wollte ihn schon auf dem Freeway irgendwie abdrängen, weil der ihn mal aus dem Haus getrieben hat.
Okay, weil Leute, die sich rächen wollen.
Leute, die sich rächen wollen. Und dann will er irgendwie ganz am Anfang, relativ früh, will er Andrew Garfield in seiner Rolle als Dennis Nash, will er halt eine Knarre geben und sagt so, ja, ich habe einen Background-Check bei dir gemacht, du bist berechtigt, ich gebe dir jetzt mal eine Knarre hier als Selbstverteidigung. Wo Andrew Garfield sagt, brauche ich nicht. Und dann bei seinem zweiten, dritten Job steht er vor der Tür und da kommt einer, sagt, ja, warten Sie mal einen kleinen Moment so, ich gehe hier nicht raus. Und dann steht er da und hat eine Knarre in der Hand und steht so in seiner Haustür. Und dann geht Andrew Garfield erstmal ein paar Schritte zurück und geht zu seinem Auto und fährt erstmal weg und sagt, okay, vielleicht sollte ich das mit der Waffe nochmal überdenken. Und in diesem Motel, wo er halt haust, da taucht halt später eine Familie auf, die er halt evicted hat, so, die er halt rausgeschmissen hat. Mhm. Und der erkennt den. Und dann ist er natürlich so, weißt du, dann ist er natürlich in diesem Schmelztiegel. Der ist dann plötzlich mit seinem kleinen Sohn und seiner Mutter, ist er in einem Hotelzimmer, umgeben von Leuten, die er auf dem Gewissen hat. Oder die Firma, für die er arbeitet, weil er ist ja offiziell dann irgendwie, er arbeitet ja offiziell für diesen Rick Carver. Und der hat ja dafür gesorgt, dass diese Leute gerade mit dem Hab und Glut in diesem Hotel sitzen. Also super brenzlige Situationen. Das ist krass. Und es gibt so ein Prinzip, das heißt Cash for Keys. Das heißt, denjenigen, die jetzt ausziehen sollen, denen sagst du, pass auf, wir können Ihnen einen Check ausstellen von $3,500, wenn Sie das Grundstück sofort verlassen, ohne jetzt irgendwelche Anwaltsgeschichten oder Sie müssen jetzt jemanden anrufen. Sie kriegen sofort diese $3,500, damit können Sie überbrücken, ein Hotel mieten oder irgendwo unterkommen oder so und haben erstmal Geld, weil so haben Sie gar nichts und müssen halt trotzdem auf der Straße Ihr Hab und Gut einsammeln. Ich kann Ihnen das nur anbieten. Und dann gibt es ein paar verzweifelte arme Säue, die nehmen halt diese 3.500.
Aber damit geben die auch alle Ansprüche ab, die damit sie noch hätten.
Richtig, damit geben die alle Ansprüche ab. Und da siehst du halt auch einige, die sagen, ja gut, was sollen wir machen? Wir nehmen dann die 3,5 und
miese Tour,
ziehen aus. Das ist krass. Also das ist so richtig so wirklich die dunklen Schattenseiten des amerikanischen Traums. Das ist hart. Du hast zwar dein Haus, aber dann irgendwann geht es dir an den Kragen.
Und du fandst das richtig gut, ja?
Ja, ja, ich fand's mega. Richtig guter Film. Wirklich. Sollten viel mehr Leute gesehen haben.
Aber funktioniert Andrew Garfield denn in dem Film? Weil, also ich stelle mir jetzt halt, also ich kann mir Andrew Garfield nicht so als kompletten Badass irgendwie vorstellen. So, das heißt, ich nehme an, er hat irgendeine andere Herangehensweise, weil er ja auch eine andere Motivation bringt. Also kriegt er das delivered irgendwie, so der Typ zu sein, der die Leute jetzt aus den Häusern schmeißt?
Nee, der ist ja nicht Badass. Also der agiert ja,
aber ganz, er macht das ja trotzdem.
Ja, aber er agiert ganz anders als die Rolle von Michael Shannon, weil er steht vor der Tür und du siehst, es ist ihm total unangenehm. Und er sagt so, hey, I'm so sorry und so hin und her, aber ich kann nichts machen. Das ist mein Job und das ist mein Gesetz. So, der ist ja nicht der Typ, der da so auftritt und sagt so, ja, mir doch scheißegal. Der ist ein ganz anderer Charakter als Michael Shannon, weil er hat ja wirklich moralische Probleme. Aber gleichzeitig verdient er gerade die Kohle seines Lebens und hat die Chance, sein Haus zurückzukriegen. Indem man nämlich so viel Kohle verdient, dass er das Grundstück und das Haus von der Mom wieder zurückkaufen kann. Und da ist er so in diesem moralischen Dilemma. Aber er steht schon da und du siehst, dass es ihm unangenehm ist und dass er sich nicht traut, er traut sich den Leuten nicht ins Gesicht zu gucken und so. Und das spielt er natürlich mega. Er ist alles andere als ein Badass. Also klar, ist halt so dieser Handwerker, ein bisschen einfacher Typ, der dann auf einmal eine Karriere macht, die er sich nicht mal vorgestellt hat und plötzlich mit einem Helikopter durch die Gegend fliegt. Aber er selbst ist auf jeden Fall ein ganz anderer Charakter als Michael Shannon. Der ist kein Badass.
Ja. Also ich finde, es klingt trotzdem wahnsinnig nach einem Film, wo man genau weiß, was da als nächstes passiert. Ja,
voll. Voll.
Kann schon sein.
Also es klingt nicht so, als gäbe es hier viele Überraschungen.
Naja, es ist trotzdem, also ich finde die trotzdem sehr gut.
Ja, ja, nee, das kam durch. Es kann ja auch ein Film, der völlig nach Schema F abläuft, kann ja trotzdem super sein.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du ihn voraussehen würdest. Da müssen wir ein Spoiler-Triangel-Kapitel machen, weil ich kann es jetzt nicht voraussehen, was ich dann irgendwie bestätigen müsste.
Nein, jetzt nicht nur, was das Ende angeht, sondern diese ganze Prämisse schon, dass du diesen Typ hast, der aus der Not heraus diesen Job macht, den er eigentlich moralisch total verurteilt.
Ja, klar.
Und dann da diesen Konflikt hat und halt mit sich hadert, weil er da jetzt eben das Ding machen muss.
Ja, die Thematik hat das, der hat das Rad nicht neu erfunden hier, was jetzt die filmische Prämisse angeht, ohne Frage. Ja,
das meine ich einfach so.
Ja.
Das muss aber der Film jetzt
der Cast haut's halt raus, ne? Also der ich Cast finde, also Michael Shannon sowieso, und Andrew Garfield auch, also seit Tick, Tick, Boom bin ich Fan. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Mensch mich so heftig begeistert mit seinem Schauspiel. Und jetzt ist meine Frage noch, wie ist denn Laura Dern so anteilig in diesem Film? Weil die kam jetzt ja gar nicht mehr vor.
Ja, die ist super. Weil die versucht natürlich, also er hält eine ganze Zeit lang im Film natürlich geheim, für wen er arbeitet. Weil wenn er sagen würde, dass Rick Carver der Typ ist, der ihm die Jobs gibt und womit er gerade sein Geld verdient, dann weiß er genau, dass seine Mutter da querstehen würde und würde sagen, so, das machst du auf jeden Fall nicht so. Und die könnte es nicht nachvollziehen. Und es gibt auch einen sehr starken Moment in dem Film, wo den ich jetzt natürlich nicht irgendwie verraten will, aber Laura Dern hat ja auch so ein paar schauspielische Akzente, spielt aber wirklich eher eine Nebenrolle, weil während er da am Hasseln ist und am Arbeiten, passt sie halt mehr auf seinen Sohn auf und so und ist jetzt keine tragende Rolle. Du hast noch Clancy Brown in der Nebenrolle, den wir ja aus dem Highlander-Universum kennen und aus ein paar anderen Filmen. Der spielt hier noch mit. Ansonsten geht es hier mehr um das Duell zwischen Andrew Garfield und Michael Shannon. Das ist schauspielerisch tatsächlich auf einer Höhe. Also spielen beide mega. Ich bin ja Fan von beiden wie ihr. Ja. Hat er gut gemacht. So diesen amerikanischen Traum ein bisschen in Frage gestellt und zerlegt. Geht eine Stunde 52 und wurde Roger Ebert gewidmet tatsächlich am Ende.
Aha.
Ramin Barani.
Gibt es da einen Grund, einfach nur, weil er ihn mochte, oder?
Ja, der ist verstorben, glaube ich. 2014, glaube ich, ist, glaube ich, das Jahr, wo Roger Ebert halt irgendwie verstorben ist und da hat er ihm den Film gewidmet.
Okay. Mich würde jetzt noch interessieren, wie ist denn das rein handwerklich gemacht? Also wie ist das erzählt? Ist das irgendwie aufgeregt? Hat man da irgendwie geile Kamerafahrten oder sonst was? Oder ist das eher klassisch dann auch?
Das ist gar nicht so, so reißerisch inszeniert. Auch der Score ist eher zurückhaltend. Also es ist nicht so Hollywood-mäßig inszeniert, sondern es ist wirklich mehr so ein Sozialdrama, aber schon so mit Wall Street-Anleihen über diesen Typen, der halt mehr Geld verdient hat, sich vorher ausgemalt hat, aber ein moralisches Dilemma fällt. Also ist kein. Okay. Ich finde es jetzt inszenatorisch eigentlich ganz gut.
Ja.
Ja, hat ein Budget von 8 Millionen gehabt, ist jetzt nicht der Riesenfilm gewesen, kennt kaum einen Arsch, wie gesagt. Hat auch nur 1,8 Millionen Boxoffice gemacht, also super Flop gewesen an den Kinokassen. Lief hier in Deutschland auch, glaube ich, gar nicht im Kino. Und wenn das fein für euch ist, würde ich dann jetzt zu den Punkten überleiten. Also ist von mir eine Empfehlung. Du noch Fragen, Lee?
Nö.
Ihr?
Nö.
Okay.
Keine.
IMDb 7,1, hat einen Metascore von 76, 99 Homes, kriegt von Rotten Tomatoes eine 7,5 Durchschnittsbewertung, 3,7 von Publikum und Letterboxd ist bei einer 3,5.
Das ist ein bisschen verhalten, ne?
Wer muss jetzt anfangen zu raten?
Hoffi muss anfangen.
Na, klasse.
Klasse.
Es ist schwierig. Ich schwanke zwischen zwei Wertungen. Ja, du hast zwischendurch halt mega gesagt, ne?
Ja, das ist hier.
There's a perfectly reasonable explanation for that.
Ja,
das war nix. Ja, also ich entscheide mich mal für die positive Variante. Ich glaube, du bist bei 8,5.
Das sage ich auch. Das hat sich sehr nach 8,5 angehört.
Was sagt Jan?
I don't answer questions.
Also, das Ding ist, deine Wertung, also deine Betitelung, die Attribute, die du diesem Film gegeben hast, passen irgendwie nicht zu dem, was ich erwartet hätte. Ich hätte es halt niedriger eingeschätzt, aber weil du hast halt mega gesagt, deswegen muss ich leider ganz langweilig mit den Jungs mitgehen und 8,5 sagen.
Ja, was soll ich sagen? Ihr seid. Dynamite!
Yay! Geil. Da ist er.
Das ist korrekt.
Sehr schön.
Ich habe ein offenes Buch hier. 8,5 ist richtig.
Geil.
Ja, cool.
Dann also mega heißt also 8,5, alles klar.
Na, wahrscheinlich nicht immer, weil jetzt werde ich natürlich darauf achten, dass ich bei einem 6-Punkte-Film auch mal ein Mega raushaue.
Genau. Nee, ich glaube, Mega ist schon eine gewisse Range, steckt das ab.
Ja, ich gebe so einen 6,5-Punkte-Film wahrscheinlich nicht das Attribut Mega kriegen.
Eine Mega-Farbgebung der Film.
Aber wenn ihr beide so Michael Shannon-Fans seid, dann müsst ihr definitiv mal Boardwalk Empire gucken. Weil da ist er auch
wo
so.
Wo soll
ein,
ich dir die Zeit?
Ja, eben, die sind
ja
nicht so eine
ich
Serie.
Sag ja nur, aber das ist schon. Also ja, eine klar, Serie, die am
klar.
sehr nah an Kino rankommt, finde ich. Und
aber halt 4 Staffeln.
Ja, aber schon die erste ist ja auch fett und da ist Michael Shannon auch schon ein Highlight.
Ja klar, ist mega.
Weil da ist auch so ein Gottes, ey, der ist einfach so ein Opportunist vorm Herrn, ey. Und dabei sehr rücksichtslos, macht er geil.
Das stimmt.
Sag mal, solange ich The Wire und Sopranos nicht gesehen habe, kann ich leider nichts anderes gucken. Twin Peaks Staffel 3 fehlt auch noch, also da ist noch eine Menge zu holen, deswegen irgendwann mal.
Bestimmt, ja.
Ja, aber das sind schon, also auch Bobby Cannavale war so groß im Boardwalk Empire, gibt es wirklich eine Menge Gründe, das zu gucken.
Auf jeden Fall.
Ja.
Glaube ich.
So viel zu 99 Homes. Dann kommen wir zu
99 Homes.
Jo, dann mache ich weiter. Wie gesagt, Lee, halt das Sample bereit. Ich hoffe, du drückst es an der richtigen Stelle. Denn
Guess ist heute für die Samples zuständig.
Bitte?
Guess ist heute für die Samples zuständig.
Ach so, ja, dann Guess, dann musst du jetzt halt aufpassen. Das tut mir sehr leid für dich. Also ich habe mir eine Doku angeguckt, die ich schon seit, also mindestens mal 1,5, 2 Jahren auf der Uhr hatte und irgendwie immer vor mir hergeschoben habe. Und jetzt habe ich mir die mal ausgeliehen und eben reingefahren. Und das ist In Search of the Last Action Heroes von Oliver Harper aus dem Jahr 2019. Habt ihr davon schon mal gehört?
Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich es nicht.
Wie sieht das bei euch aus? Jan natürlich nicht, der guckt keinen Action.
Also ich stimmt überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich nur bei Letterboxd irgendwann mal so vorbeilocken gesehen habe bei irgendjemandem, aber ansonsten auch noch nicht viel von gehört.
Okay, also das ist im Grunde, also dieser Oliver Harper, der Regisseur hier, der hat ansonsten absolut nichts Nennenswertes gemacht. So, also ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, aber der Film ist auch zum Teil via Kickstarter finanziert worden. Also ich nehme an, das war ihm einfach ein Herzens- und Fanprojekt, weil wie gesagt, ansonsten, ich glaube, der hat noch irgendwie zwei weitere Einträge irgendwie bei Letterboxd, aber das kennst du halt gar nicht. Genau, und das ist im Grunde eine Doku, die sich eben mit dem Action-Kino generell auseinandersetzt, ne? Also angefangen von den 60ern, also alles, was so Steve McQueen und James Bond ist. Und dann bis aktuell eigentlich, also bis 2019, wo die Doku rausgekommen ist. Allerdings, ich sag mal, diesen groben Rahmen so ein bisschen eher am Rande, denn Fokus liegt ganz eindeutig auf dem Action-Kino der 80er und 90er Jahre. Und das ist halt, ne, also schlägt halt bei mir, rennt das offene Türen ein, so, das ist einfach geil. Und zu Wort kommen hier als Talking Heads, und das fand ich schon tatsächlich sehr beeindruckend, Steven E. D'Souza, das ist der Writer unter anderem von Die Hard, Commando und Running Man, Bill Duke, Paul Verhoeven, Cynthia Rothrock, Sam Fristenberg, den kannte ich jetzt so vom Namen her nicht, das ist ein Regisseur, der damals so B-Filme bei Canon gemacht hat, also unter anderem sowas wie American Ninja und Cyborg Cop.
Das war der erste, an den ich gedacht habe, American Ninja.
Ja, siehst du, den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen und Cyborg Cop sagte mir auch nichts, aber ich habe auf beide tierisch Bock jetzt nach dieser Doku, muss ich sagen. Genau, Mark L. Lester, der grandiose, das grandiose Genie hinter Phantomkommando als Regisseur. Eric Roberts ist zu hören und zu sehen. Shane Black, den wir also auch alle kennen sollten, ne, als Regisseur und Writer von sowas wie Kiss Kiss Bang Bang, jetzt zuletzt irgendwie
Lethal Weapon und so.
Predator Upgrade. Ja, Lethal Weapon, als letztes hat er geschrieben Predator Upgrade, genau, ich weiß gar nicht, hat er da auch Regie geführt, ich glaube, ne?
War
das nicht so?
Ja, da war auch der Regisseur.
Genau, richtig. Dann hier Nice Guys und all solche Geschichten eben. Dann Vernon Wells ist noch dabei, das ist der Antagonist aus Phantomkommando und den hat man auch schon in Mad Max Road Warrior, nee, 1 oder 2, ich glaube in Road Warrior hat man ihn gesehen. Scott Adkins ist mit dabei und zu guter Letzt natürlich Michael J. White, den wir alle kennen als
I feel that.
Ups.
Guess hat gepennt,
ey. You had one job,
ja.
Jesus. Das ist einmal mit Profis arbeiten. Aber ja, natürlich, das ist Black Dynamite
höchstpersönlich.
Ja, du hast gepennt, Alter.
Ja, gut, du hast den Falschen gedrückt.
Ja, was weil, ist ich, weil ich heute nicht zuständig bin, ich hab's gerade schon gesagt.
Du hast den für dich gedrückt, oder?
I feel I crossed the line. And for that, please accept my apology.
Ja, aber wollte sich entschuldigen. Im Vorfeld.
Ja. Ja, genau. Also der ist natürlich auch noch mit dabei und ja, also ich habe hier tatsächlich exakt das bekommen, was ich irgendwie mir erhofft hatte, ne? Also es ist halt, wie gesagt, das Ganze wird ausschließlich erzählt anhand von Talking Heads, die diese Ära mitgeprägt haben, würde ich sagen. Im Zuge dessen bekommst du natürlich etliche Anekdoten, aber vor allem geht's um den Versuch, die Faszination dahinter eigentlich zu erklären und dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und auf dem Papier ist halt alles Quatsch, ne? Ich glaube, das wissen wir alle, aber trotzdem hat das ja unendlich viele Fans, die das damals, aber auch zum Teil eben auch heute noch feiern. Genau, und dann geht's eben um den Werdegang dieses Genres im Grunde und der dazugehörigen AkteurInnen, wenn man so will. Und ja, insgesamt muss ich sagen, dass mir diese Doku natürlich aufgrund von meiner Nostalgie und so aufgezeigt hat, wie weiß und alt ich eigentlich bin. Aber ich fand es trotzdem irgendwie saugeil, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die hat wirklich direkt bei mir ins Herz getroffen, weil naja, also du kriegst halt zusätzlich zu diesen Erzählungen, ne, wird das Ganze natürlich immer mit den mit ikonischen Szenen aus diesen Filmen aufgewertet quasi, die du entweder kennst oder noch nicht kennst und danach aber tierisch Bock hast zu sehen. Und da ist mir einfach das Herz aufgegangen. So, das kannst nicht anders sagen, weil also die meisten davon, muss ich sagen, kannte ich, ne, einfach weil das Filme eben sind, die ich in meiner Kindheit gesehen habe oder solche Filme eben wie Predator, Phantomkommando, Rambo, Die Hard oder Terminator 2 oder so, die ich halt auch heute noch regelmäßig gucke. Und dadurch wurden natürlich irgendwie super viele Erinnerungen bei mir geweckt. So zum Beispiel kann ich mich halt noch genau dran erinnern, wie ich das erste Mal an einem Abend irgendwie so im Alter von 12 oder 13 Jahren direkt erst Bloodsport und dann Predator danach gesehen habe. So als irgendwie, weiß nicht, ukrainische Raubkopie irgendwie vom VHS-Markt, alles ungeschnitten und so, weil damals in Deutschland hast du das Alter auch noch nicht uncut bekommen und so. Und ich hatte die Zeit meines Lebens.
Der beste Abend deines Lebens.
Ja, das ist aber auch eine harte Kombo, oder?
Ja, aber es war geil. Es war richtig geil, weil so mit 12 oder 13 Meter fragst du es halt gar nicht einfach, ne? Sondern du
das findest zum Mann einfach geworden.
Ja, ein bisschen, ja. Muss ich echt sagen, weil also das, du hinterfragst es halt gar nicht und bis dahin haben mir meine Eltern natürlich auch solche Filme halt überhaupt nicht gezeigt, ne, halt so die großen Blockbuster, so klar, Star Wars, Indiana Jones und so weiter und so fort, halt aber dieses, ich sag mal, eher roughe und auch ein bisschen sehr dümmliche Actionkino halt so gar nicht, ne, also ich weiß nicht, ob meine Eltern jemals einen Van Damme-Film gesehen haben, so, keine Ahnung, und das hat sich halt einfach bei mir eingebrannt. Und dann hier eben eine Doku zu sehen, wo diese Filme irgendwie über 2 Stunden, 20 Minuten so abgefeiert werden von Leuten, die mit dabei waren. Das wirklich, es hat mir einfach nur Freude gemacht. So, das ist, ich finde es noch ganz cool, dass auch so auf den asiatischen Raum auch so ein bisschen eingegangen wird. Ne? Also alles, was so Bruce Lee, Jackie Chan, John Woo und jetzt neuer so ein bisschen The Raid ist und so. Das wird natürlich im Verhältnis zu diesen ganzen Hollywood-Geschichten, ja, also ist eher ein kleiner Anteil innerhalb der Doku. Ich fand es aber trotzdem cool, dass es drin ist. Wo ich mich ein bisschen geärgert habe, wo ich mich gefragt habe, was das soll, ist, dass das Werk eines Regisseurs, den ich sehr liebe, aus dem Bereich halt so gar nicht drin vorkommt, und das ist halt Tony Scott. Also auf Top Gun wird überhaupt nicht eingegangen, auf sowas wie, Gott, wie heißt der noch, Last Boy Scout wird auch nicht eingegangen. So, das habe ich nicht so ganz verstanden, weil der hat ja in dem Bereich echt viel gemacht.
Ja. Vor allem auch in der Zeit, ne? Das ist krass.
Ja, eben. Auch so, ne? Ich weiß gar nicht hier, wie hieß der noch, Crimson Tide oder so. Ne? Mhm. Also auch so diese ganzen U-Boot-Action-Filme und so, das da alles gar nicht drin. Fand ich persönlich ein bisschen schade. Aber ansonsten fand ich das nur geil, weil diese Doku dann halt gen Ende ziemlich genau erklärt und halt auch so organisch erklärt, also dich wirklich dahin führt, warum solche Filme heute super rar sind, warum sowas einfach nicht mehr gemacht wird. Was auch so die Auslöser dafür waren, dass sich das gewandelt hat, ne? Weil plötzlich hattest du irgendwie so Computertechnik und was weiß ich nicht alles und du konntest halt irgendwie jemand, der nicht diese überpräsente Körperlichkeit mitbringt, eben wie ein Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, halt einfach wirken lassen wie ein Actionheld, dadurch, dass du super viel mit Stunt-Doubles und CGI und so machen konntest und so. Im Zuge dessen wird dann halt noch so ein bisschen darauf eingegangen, was sind denn jetzt eigentlich so die geistigen Nachfolger heutzutage dieser Zeit, so wenn du irgendwie ins Kino gehst, ne, sowohl was die Filme angeht, aber was jetzt auch irgendwie SchauspielerInnen angeht. Genau, und die Erkenntnis daraus ist ja natürlich irgendwie ein bisschen schade, so, also ein bisschen traurig halt einfach, weil man halt so merkt, so ja, diese Zeit ist halt einfach vorbei und das wird vermutlich auch nicht wieder kommen.
Top Gun Maverick.
Ja, natürlich, ist geil, klar, aber auch das ist jetzt halt nicht Phantomkommando, weißt du? So, es ist halt
ganz anders.
Geiles Actionkino so, aber so dieses Hirnrissige, so dieses völlig Verballerte, dass du dir einfach so denkst, so okay, es geht da gar nicht mehr um irgendeine Handlung so, sondern es geht um die Action und nicht darum, dass du eine vernünftige Handlung hast, aus der sich Action entspinnt. So, das war ja, also gerade in den 80ern war das ja noch absolut nicht der Fall. Das ging dann ja erst so Ende 80er eigentlich los, so mit Predator und Die Hard und solchen Geschichten, so, wo dann die Handlung eigentlich so mit das tragende Element war. Aber vorher war es ja einfach nur Fun. So, das war einfach nur Quatsch. Genau, also diese Erkenntnis daraus fand ich halt ein bisschen traurig. Ja, bitte? Was?
Aber so Sachen wie The Night Comes For Us oder eben The Raid sind doch eigentlich Beispiele für, na gut, Story, okay, aber darum geht's nicht und ballern.
Genau, aber wie oft siehst du halt sowas heutzutage noch? Ne, ja, das war halt damals
nicht mehr Mainstream-Kino, ja.
Genau, und das war damals halt Standard, eben dadurch, dass halt auch so der VHS-Markt zu der Zeit super geboomt hat, Videotheken irgendwie aus dem Boden geschossen sind wie nichts Zweites, ne, und die Leute sich halt diese ganze, also vorher hieß es immer so, okay, auf VHS kommt nur B-Quatsch raus, so, und irgendwann war das voll das Ziel, dass du auf dem VHS-Markt irgendwie erfolgreich bist und irgendwie so ein Underground-Hit wirst und irgendwie die Leute deine Filme gucken, so, und die Zeiten sind halt, wie gesagt, leider vorbei, also kann natürlich sein, dass irgendwie sowas mit Streaming dann nochmal passiert, auf der anderen Seite würde ich halt denken, ey, du hast so ein Überangebot, du hast so viele verschiedene ja, Dienste, die du da irgendwie abonnieren kannst. Du hast auch irgendwie überhaupt gar keinen Überblick mehr. Diese ganzen Genres, das ist überhaupt nicht mehr so gut kuratiert wie damals in der Videothek so, sondern es steht dann halt so Big Lebowski unter Action, wo du halt denkst, sag mal, seid ihr eigentlich dämlich? Hm. Was ist denn da los? Also,
ja, das, ja, um halt, ne, möglichst viele Leute abzugreifen, ne?
Genau.
Aber ich, klar, finde, ja, man hat heute auch schon nicht mehr wirklich diese Schauspieler, die es dafür irgendwie auch extra gegeben hat, ne? So ein, genau, Chuck Norris, das wäre heute halt nicht mehr vorstellbar.
Ja, du, genau, hast Michael Dudikoff und Schwarzenegger haben ja dann wirklich auch nur, die waren ja auch in dieser Action-Sparte mit drin, mhm, und haben, mhm, dann wirklich Actionfilme rausgebracht. Heute hast du ja so einen Chris Hemsworth, der mal irgendwie diesen Netflix-Film da, den du auch hier rezensiert
Extraction.
Hast. Extraction. Aber der spielt dann danach wieder bei Ghostbusters, bei so einer Komödie mit, oder, ja, spielt eben dann irgendwie in einem Drama, mhm, oder so. Also du hast nicht mehr diese Action-Stars, die per se auch nur diese Schiene, ich, bedienen.
Diese Sorte Schauspieler gibt's halt nicht.
Ja, da hat Hoffi recht, das ist halt alles ausgestorben.
Ja. Ja, also die gehen halt zum Beispiel auch darauf ein, dass sie halt irgendwie alle sagen, ey, so ein The Rock, so, der könnte das nochmal werden, irgendwie, was Arnie damals war, aber der hat halt sein eigenes Franchise nicht, ne, der spielt dann hier und da mal mit, so, der kriegt dann auch irgendwie mal so einen eigenen Film, aber der kriegt halt im Grunde auch immer irgendjemanden an die Seite gestellt, ob das nun irgendwie, ich weiß gar nicht, war das nicht in, wie hieß er, hat der nicht mal irgendwie so einen Film mit Johnny Knoxville auch gemacht oder halt so irgendwie Hobbs and Shaw, wo er dann halt auch wieder ein Jason Statham und so, ist halt, mhm, immer so dieses Duo-Ding, mhm, aber du hast halt nie wieder diesen Alleingänger im Grunde.
Ja.
Den kriegst du halt nicht, ne? Aber es ist halt dann trotzdem, wie gesagt, hier super geil zu sehen, was diese Menschen, die das damals geprägt haben, im Grunde denken, wer könnte sowas heutzutage noch? Super spannend zu erfahren, ey, was haben die sich damals dabei gedacht, bei dem, was sie gemacht haben? Welche Filme waren da irgendwie wegweisend? Ne? Also, dass halt zum Beispiel auch jeder sagt, ey, George Miller hat mit Mad Max 1 einfach das Game revolutioniert, weil vorher einfach überhaupt nicht klar war, dass du Action so intensiv mit so wenig Budget überhaupt inszenieren kannst. Mhm. Und daran haben sich dann halt irgendwie alle ein Beispiel genommen und haben dann halt geguckt, so, okay, wie kriegen wir das noch getoppt? Bestenfalls noch mit weniger Budget, ne? Also, das ist Wahnsinn, so. Das war halt wirklich wie so kleine Kinder, die sich überlegt haben, so, ey, okay, wie sprengen wir jetzt den Gullideckel irgendwie mit ein paar Feuerwerkskörpern noch mal einen Meter höher als das Nachbarskind? Und genau so war das hier im Grunde, ne? Und ich fand's, wie gesagt, super geil. Also, mein Fazit ist halt, also für mich persönlich ist es eine nahezu perfekte Doku, eben mit dem Abstrich, dass Tony Scott hier so gar nicht drin vorkommt und dass ich mir das Ganze vielleicht sogar trotz der 2 Stunden 20 Minuten sogar noch ausführlicher gewünscht hätte, eben mit Blick auf den asiatischen Raum und mit Blick auf Action-Kino heutzutage. Mhm. Darum kann ich das nicht völlig bedenkenlos für alle da draußen empfehlen, aber also jeder, der sich für Actionfilme interessiert, muss das gucken und jeder, der generell irgendwie so filmgeschichtlich interessiert ist, auf jeden Fall auch.
Klingt so.
Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, ich habe noch mitbekommen, ich wollte mir die andere Doku aus dem Bereich eigentlich auch noch angucken vorher, die steht dann wahrscheinlich heute Abend noch auf dem Programm. Ich habe nämlich gesehen, dass du Guest gesehen hast, Electric Boogaloo, ne?
Ja, den habe ich gesehen, ja. Den
schlägt das in eine ähnliche Kerbe, würdest du das so sagen?
Ja, das ist natürlich spezifisch, was diese Canon-Schmiede angeht, ein Doku, genau, über die und wie die halt aufgestiegen sind, wie die diesen Videothekenmarkt für sich genutzt haben. Also die wird dir gefallen, die ist auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und da kommen halt auch so Leute wie Michael Dudikoff, die damals, und die haben ja dann auch wirklich Hits gelandet und dann geht es auch darum, dass die für Express in der Hölle dann auf einmal im Oscar-Rennen waren, weißt du, mit ihrem Film, so, weil Eric Roberts dann plötzlich für einen Oscar nominiert war und so, wegen so einem billigen Actionfilm. Und dass das komplett irgendwie einen neuen Markt eröffnet hat. Und ich meine, die haben ja schon wirklich mit Bloodsport und Over the Top und so haben die ja wirklich Hits gelandet zum Teil. Und ist super interessant, also musst du ja auch angucken. Und diese beiden sind halt krasse Charaktere. Also das ist schon abgefahren. Wenn du die Doku gesehen hast, wirst du schon die eine oder andere Info kriegen, so was das für Typen waren. Und das ist schon sehr witzig. Ja, kann ich dir empfehlen.
Ja, wie gesagt, also die steht heute Abend auf jeden Fall noch an, denke ich, ja.
Sehr gut, aber ich kann voll fühlen, wie du tickst, als du den Film gesehen, als du die Doku gesehen hast, weil als Lee und ich hier diese Horror-Doku gesehen haben, Search of Darkness, da haben wir uns auch 3 Stunden irgendwie diese Doku reingezogen mit den ganzen Horrorfilmen der 80s und so und da hatte ich so viel Bock, 10 von den Filmen irgendwie gleich nach der Doku mir reinzufahren. Also es sorgt dann echt für Motivation.
Aber auch da, ne, da ging es ja wirklich ausschließlich um die 80er und selbst da hatte Guest das Gefühl, dass so das ein oder andere Ding gefehlt hat. Und das war eine 3-Stunden-Doku. Und da gibt es auch noch eine zweite zu, ne? Also die auch nochmal irgendwie 3 Stunden geht. Das ist schon krass. Also, das ist wahrscheinlich was, das kann gar nicht genug Laufzeit haben, weil das ist ja ein wahnsinnig breites Feld. Deswegen, ich kann schon auch nachvollziehen, dass du sagst, die 2 Stunden 20 gehen voll klar. Das könnte auch ruhig noch länger sein. Ne?
Also, warum bei mir so ein bisschen das Action-Kino der 80er ausgestorben ist, sind auf jeden Fall auch hier wieder die Practical Effects. weil die hatten damals noch nicht die Computereffekte. Und wenn da irgendwas explodiert ist und in die Luft geflogen oder die einen halben Dschungel irgendwie sprengen,
war es halt echt,
ja. Dann war es echt. Dann siehst du den Hauptdarsteller wirklich von dieser Explosion wegrennen. Und das ist heute zu viel CGI, das ist heute zu, das machen die heute nicht mehr aus Versicherungsgründen, aus Kostengründen und so. Mhm. Das kannst du heute alles reproduzieren am Computer und das ist für mich nicht der gleiche Charme wie die 80er Practical Effects, die damals irgendwie, wo die Stunts, die damals gemacht worden sind, das war eine andere Nummer deswegen und das gibt's alleine schon nicht mehr. Selbst wenn du die Darsteller und die Charakterköpfe noch hättest, ich meine, Dwayne The Rock Johnson hat ja schon so.
Ja, der bringt die Physis auf jeden Fall mit.
Der hat ja, diesen Sky, wie hieß der Sky?
Skyscraper.
Skyscraper, da war er ja nicht im Duo, sondern da war er alleine der Action-Star. Und das ist ein Film, den hätte Stallone auch in den...
Ja, da haben sie natürlich trotzdem da seine Frau an die Seite gestellt und so.
Ja gut, aber da hat er seine Familie beschützt. Ich meine, da hast du ja auch genug in den 80ern, die seine Familie beschützen. Das ist ja kein Sidekick.
Okay, naja gut, er hatte keinen Sidekick, ja.
Und das ist eine Rolle, die hätte Stallone auch in den 80ern spielen können, aber da wären die Effekte halt anders gewesen. Mhm. Also es sind schon, so vereinzelt sind schon Filme, wo du denkst, okay, hätte so ein 80s-Film sein können, aber dann hast du wieder schon dieses CGI, wo du denkst, so, das nimmt schon wieder den Charme raus. So. Das ist nicht mehr dasselbe.
Mhm. Ja, das ist halt genau der Punkt. Also im Grunde ist das auch ein Fazit dessen, was da gezogen wird, ist halt auch genau das, ne? Dass sie halt sagen, so, ja, ey, es ist halt wirklich Computertechnik und dann hattest du ja halt auch diese Ära, wo dann eigentlich so beginnend mit Bruce Willis in Stirb langsam, wo dann eigentlich so genau entgegen der Erwartung besetzt wurde, ne? So Bruce Willis kam damals eigentlich aus so einer Sitcom, glaube ich. Ja, wurde dann hier als Actionheld etabliert. So das Gleiche hattest du dann irgendwie mit Keanu Reeves in Speed und mit Nick Cage in The Rock und so weiter und so fort, ne? Und dann hat sich das halt natürlich irgendwie dahingehend verselbstständigt, dass die Studios drauf gekommen sind, ey, okay, wir brauchen gar nicht irgendwie Leute finden und die zu Stars aufbauen, sondern wir nehmen uns Stars und etablieren die halt als Actionheld. Und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, ne? Und dadurch ist halt wirklich so dieses Billo-Macho-Tum halt auch so ein bisschen weggebrochen. Ne? Also ich meine, es wäre halt heute auch aus der Zeit gefallen, aber ey, ganz ehrlich, ich würde es trotzdem noch feiern, wenn es sowas gäbe. So, also einfach, weil es so behämmert ist.
Das hätte ich noch gefragt. Thematisiert die Doku, dass auch Filme, so wie sie damals gemacht wurden, heute nicht mehr möglich sind, weil die politische Gemengelage eine andere ist, was so Thema Film angeht?
Nee, nicht explizit, aber schon, dass die Nachfrage extrem gesunken ist, so Mitte, Ende der 90er, dass so die Leute gesagt haben, so ey, okay, wir haben jetzt halt auch wirklich die Fresse dicke, so. Wir haben jetzt irgendwie 20 Mal gesehen, wie Arnold Schwarzenegger irgendwie der krasseste ist und irgendwie mit einem Vierfach-Raketenwerfer schießt und einem Kamel auf die Fresse haut, es reicht jetzt. So, also das war dann halt schon irgendwie klar. Und die haben dann ja auch versucht, noch ihre Nische zu finden. Ne? Also wenn du dir anguckst, was so ein Stallone und ein Schwarzenegger halt auch in den 90ern gemacht haben und so, da waren ja wirklich teilweise gute, teilweise wirklich sehr, sehr schlechte irgendwie Comedies dabei. Ne? Also ich meine, wie hieß der Junior, wo Arnold Schwarzenegger schwanger ist? Den hab ich nie gesehen. What the fuck? Oder hier Stopp oder meine Mami schießt mit Stallone. Das ist ja alles eine Katastrophe. Also
ja, stimmt.
Twins,
ja. Oder? Ja, Twins ging aber noch. Ich fand den noch irgendwie sympathisch so. Mhm. Also den habe ich auch das letzte Mal irgendwie in meiner Jugend gesehen so. Aber
ja, oder auch sowas wie Kindergarten-Cop. So
Kindergarten-Cop,
genau, ging ja schon klar.
Ja, genau. Also wie gesagt, du kriegst halt wirklich so einen riesigen Rundumschlag und das ist also für mich auf jeden Fall was fürs Herz. Aber ich hätte es mir noch detaillierter gewünscht so, weil ich glaube, also für jemanden wie mich, ich könnte mir dann eine 20-Stunden-Doku zu angucken und der hat immer noch Bedarf. Also
Na, dann hast du mit Canon auf jeden Fall, mit Electric Boogaloo hast du einen guten Anschluss. Ja. Aber es ist interessant, weil du gerade meintest, so, dass mit den Stars hat sich das so ein bisschen gewandelt, dass man dann Stars genommen hat, die in anderen Genres groß waren, in Comedies oder Nick Cage hat ja auch vorher überhaupt keine Actionrolle übernommen, bevor er diese plötzlich da voll groß waren innerhalb von wenigen Filmen. Ja,
guck mal, so ein Tom Cruise.
Ja, Tom Cruise auch. Wobei, also der Einstieg mit Top Gun ist schon auch nicht ganz unprädestiniert, jetzt im Actionfach irgendwie da groß
zu werden. Nee, aber da gab es ihn doch schon längst, Alter. Das ist ja das Ding. Der hat ja davor x andere Sachen gemacht.
Die nicht viel.
Was?
Was hat er denn davor gemacht?
Weiß nicht, war Risky Business
vorher? Ja, Risky Business hat er gemacht. Der hat Legende gemacht. Der hat
drei, vier Filme gedreht. Der war doch auch in irgendeiner Serie, oder nicht?
Cocktail war danach.
Guck mal. Das weiß ich nicht. Die habe ich alle nicht gesehen.
Tom Cruise war in einer Serie?
War der nicht?
Nee.
Okay.
Also nicht, dass ich wüsste. Der hat bei Outsiders und so mitgespielt, also der hat jetzt keine riesen Karriere vorher gehabt. Mhm. Aber es ist krass, weil mit diesem Bekanntwerden von Bruce Willis und Nicolas Cage war die Physis nicht mehr so da von diesen 80er-Jahre-Actionhelden, weil das waren ja richtige Klopper, die hat Martial-Arts-Skills, so, weißt du, Stallone halt aufgepumpt, Schwarzenegger halt ein Tier, Bodybuilder, so, also die mussten halt die Physis mitbringen. Und dann hast du plötzlich mit Bruce Willis hast du so einen ganz anderen Action-Typen gehabt, der halt nicht irgendwie so ein Monster ist, so, weißt du? Und dann kam halt so Nicolas Cage und die anderen in dem Genre. Das ist halt auch eine interessante Entwicklung gewesen, dass du nicht mehr dieser Kasten von Typ sein musst oder aufgepumpt oder irgendwie Kampfskills haben musst, sondern
halt. Ja, aber dadurch hat sich eben Coolness. Die Charakteristik stark verändert.
Ja, total.
Klar. Hm.
Alright.
Mhm. Jo. Genau, jetzt muss ich kurz ein bisschen improvisieren, weil ich natürlich vergessen habe, mir die Zahlen aufzuschreiben. Also Metacritic, soweit bin ich, gibt es nicht. Bei Letterboxd sind wir hier bei einer 3,4. Bei IMDb sind wir bei einer 7,2. Und Rotten Tomatoes gucke ich jetzt nach, weil das kann ich auf dem Rechner nicht machen, weil da habe ich einen Adblocker an und das stört die Seite.
Ah ja.
Deswegen muss ich das jetzt gerade am Handy kurz ergoogeln. Ihr müsst kurz überbrücken.
Okay. Ja, macht ja nichts. Ich habe mal eine Frage, Hoffi, weil kleiner Disclaimer. Hast du den bei Letterboxd bewertet?
Nein.
Okay, dann habe ich das falsch gelesen.
Das wäre natürlich fair gewesen, wenn du das... Das mache ich auch
immer. Naja, das hätte ich jetzt gesagt, weil dann habe ich mir irgendeine Wertung gemerkt, aber dann dachte ich, das passt überhaupt nicht zu dem, was er gerade gesagt hat.
Ja, ja.
Deswegen, gut.
Wir haben ja auch mit Otto.
Das habe ich nicht gemacht.
Wir haben ja auch mit Otto über Platoon geredet und der hat den natürlich dann gelockt mit 4 Sternen und da habe ich hier beim Punkteraten, habe ich natürlich Lee, der überhaupt niemand folgt, habe ich das natürlich auch gesagt, dass der den mit 4 Sternen gelockt hat, damit wir hier alle auf einem Level sind.
Eben. Eben drum.
Ja, jetzt bin ich soweit, das war alles völlig umsonst, denn bei Rotten Tomatoes gibt es auch keine Bewertung.
Okay. Achso, schön.
Genau. Also haben wir nur die beiden, wie gesagt, 3,4 beziehungsweise 7,2.
Okay. Ich muss anfangen und das ist ein bisschen doof, weil ich habe eigentlich eine ziemlich genaue Vorstellung, wo du hier bist, aber das ist eigentlich der perfekte Moment, den Joker zu ziehen. Deswegen mache ich das jetzt. Somit ist Jan dran.
Ich sage wieder 8,5.
Guess?
Ja, der kaum was aussetzen gehabt, ist aber wirklich nicht leicht, Alter. So. Das ist voll seine Baustelle. Also, dass die Doku ihm schon fast zu kurz vorkam, ist ja eigentlich ein positiver Attrib. Ich sag 9. Ich mach's kurz.
Das hätte ich auch gesagt, ja.
Ja, also es tut mir fast ein bisschen leid, weil also bei Letterboxd ist es für mich eine 4,5, aber da ich hier halbe Punkte geben kann, liegt Jan richtig so. Ich bin bei 8,5.
Okay.
Pendejo.
Ja, Schiebung.
Sorry. Ja, sorry. Ich hatte lange Zeit eine 9 hier stehen, aber es stört mich nachträglich wirklich, dass Tony Scott so gar nicht drin vorkommt. Und es stört mich halt auch wirklich, dass es mir noch zu wenig war. So, also.
Okay, krass. Also bei mir ist eine 4,5, bei Letterboxd immer eine 9. Das ist praktisch so,
immer.
Ja, also dieses Doppelte muss praktisch mathematisch erfüllt sein, damit das, ich werte halt nicht ab, weißt du? Also
eine
8,5 wäre bei mir immer nur 4 Sterne. Du rundest
nicht auf.
Ja. Genau, eine 8,5 wären bei mir immer nur 4 Sterne.
Ja, ja, also das ist bei Letterboxd wird das auch nur so ein Ding sein, so ich will, dass die möglichst viele Leute sehen. Weil also wirklich jeder, der das nicht guckt, wenn er irgendwie was mit Action anfangen kann, gerade aus dieser Zeit, oder halt, wie gesagt, sich für Filmgeschichte interessiert. So, der ist, also wenn man sich das dann nicht anguckt, so ein bisschen nicht mehr zu retten, so, was einfach nur geil ist.
Ja, ich habe große Lust.
Ja, das ist schön. Genau, dann kann ich jetzt aber abgeben. Ich bin sonst.
Eine Frage habe ich noch, Hoffi.
Ja.
Weißt du jetzt ein bisschen besser Bescheid, warum du irritierenderweise so sehr auf nackte, muskulöse Männerkörper stehst?
nach wie vor nicht. Also wie gesagt, immer wenn ich solche Filme gucke, dann hinterfrage ich natürlich meine Sexualität so, weil es ist halt schon offensichtlich, ne? Also wenn man das einmal gesehen hat, du kannst es nicht mehr ungesehen machen, so dass sie halt jedes Mal in diese Filme, die offensichtlich für ein männliches Publikum konzipiert sind, dass die jedes Mal irgendwie so eingeölte Muskelkörper, Oberkörper frei da rein zeigen und irgendwie mit Zoom und sonst was. So, es ist einfach, ich verstehe es nicht. Also vielleicht geht das auch so ein bisschen Hand in Hand, so dass man solche Filme nur so richtig feiern kann, wenn man irgendwie ein bisschen verkappt homosexuell ist. Mag sein. Aber vielleicht das ist okay. So,
ja. Ich meine, die Klamotten von den Mad Max, die Klamotten
so Spektrum.
Die Klamotten von den Mad Max Antagonisten hast du ja auch, den du hier auch aufgezählt hast, die sind ja auch äußerst fragwürdig und definitiv zu klein.
Ja, durchaus. Ja.
Also insofern.
Ja, und sein Pornoschneuzer in Phantomkommando mit diesem
Kettenhemd,
das hat auch schon viel viel von schwulen Beinen 80ern, muss man wirklich sagen.
Ein bisschen Offenheit zu Homoerotik kann nicht schaden.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ja, das passt wunderbar alles zu meinem Film.
Mhm. Na los, mein kleiner Waschsalon.
Nee, weil das ist definitiv auch was, das würde heute in der Form nicht mehr gemacht werden. Also mal so gar nicht.
Ich weiß, was kommt. Er macht weiter.
Dude, Please have always been perverts.
Er macht weiter an seiner Seele.
Nee. Hier, ausnahmsweise geht's mal nicht um nackte Haut.
Ach so.
Nee. Das hat andere Gründe, werdet ihr aber gleich erfahren. Aus dem Jahr 1974, Blazing Saddles.
Ja.
Ja.
Cool.
Okay, habt ihr alle gesehen,
sagt das gar nichts.
Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich habe den schon lange auf meiner Watchlist. Und,
boah, ja, ich
du kennst den auch nicht
mal gehört.
Nee, nicht
auch nicht gesehen.
Okay. Fuck, jetzt habe ich mir den deutschen Titel gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube, der Wilde Westen oder so heißt der.
Ja, haut hin.
Kann sein, ja.
Ich gucke mal nach. Ja, der Wilde Westen. Okay, also was war jetzt der Stand? Gess hat ihn nicht gesehen, Jan kennt ihn und Hoffi weiß gar nicht, was das ist.
Nee, genau, ist der Stand, ich bin völlig raus. Ja.
Ich kenne ihn, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß genau, was es ist, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Ach, ihr habt den also alle nicht gesehen? Okay, abgefahren. Ich dachte schon, ich bin hier völlig alleine damit, dass ich den jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Aber fand ich dann so rückblickend auch echt skandalös, dass das Ding an mir vorbeigegangen ist.
Ja, schon. Ich betrachte das schon als Lücke bei mir.
Voll.
Ja, also vor allem, jetzt ist nun wirklich Comedy ein Fach, was mir sehr liegt. Und also gerade auch Mel Brooks, da gibt es schon viele Sachen, die ich echt feiere von dem. Und der hat gerade mal 11 Filme gemacht. Eigentlich müsste ich die alle gesehen haben, aber da gibt es wirklich also ein paar große, fiese Lücken.
Ja, zumal das ja auch jetzt nicht unbedingt ein Geheimtipp von ihm ist, ne? Das ist ja schon einer der echt bekanntesten. Den kann man schon mal gesehen haben, ja.
Naja. Aber der fehlte mir. Ja. Ja, und das ist hier sein dritter Film. Wusstet ihr, dass Mel Brooks mit Anne Bancroft verheiratet ist?
Ja. Nee. Langjährige Ehefrau, ja.
Oder war, ne? Sie ist tot, oder?
Ja, die ist gestorben.
Und er lebt ja immer noch, ey, das ist so krass.
Ja, ist krass, fast 100, wa?
Ja. Ja, ich wünsche ihm sehr, dass er die 100 voll macht. Das ist schon ein geiler Typ, ey.
Voll.
Mhm. Ja, und dieser Film ist, der war dreifach Oscar nominiert. Beste weibliche Hauptrolle, beste weibliche Nebenrolle. Für Madeline Kahn, Schnitt und Original Song, Blazing Saddles. Die waren ja Oscar nominiert, keinen gewonnen. Ja, geht eine Stunde 33 und ich habe mir den gleich zweimal angeguckt.
Einmal auf Italienisch und einmal auf
Englisch. Nee, weil das war also wirklich so, und das ist so krass, ne? Das ist ähnlich wie eben, deswegen passt das so geil, weil das, was worüber Hoffi jetzt gerade gesprochen hat, das sind ja auch Sachen, wenn du es heute noch in der gleichen Form machen würdest, weil die ganze Gesellschaft jetzt sich einfach, das politische Klima sich entsprechend verändert hat und alle so Murder-Woke sind, und das will ich gar nicht schlecht reden, aber man hat halt automatisch diesen Filter im Schädel. Also wenn du Dinge siehst, dann wird das erstmal überprüft, ist das überhaupt cool, jetzt darüber zu lachen so, und dann ist es lustig. Und bei dem Film, Alter, ey, in der ersten halben Stunde werden hier N-Bombs gedroppt. Da ist mal alles zu spät, Alter.
Ach so.
Den Film könntest du heute in der Form nicht mehr machen. Das hat Mel Brooks auch schon des Öfteren gesagt. So, heute müsstest du halt gerade diese inflationäre Verwendung des N-Wortes, müsstest du heute natürlich komplett rauslassen und dann hättest du keinen Film mehr.
Da war ja Tarantino schon in der Kritik und das schon 20 Jahre her.
Ja. Und deswegen jetzt, also Blazing Saddles von 74, ich war dann schwer irritiert, ne? Also, weil wie gesagt, ich habe mich immer wieder erwischt, dass ich das total lustig fand und dann aber dachte so, Alter, fuck, ey, das können die nicht bringen, Alter, das kann ich nicht lustig finden. Und dann ging mir das aber nicht aus dem Kopf. Da habe ich die Tage lang echt drüber nachgedacht und irgendwie bin ich bei jeder Situation, die ich da so Revue habe passieren lassen, dachte ich so, ey, der Witz ist aber immer auf Kosten der Rassisten. Mhm. So, es ist eigentlich, ist es nicht verwerflich. Es stößt mir halt nur auf, weil hier eben die ganze Zeit mit dem N-Wort rumhantiert wird, ne? Und dann habe ich mir den nochmal angeguckt. Und dann konnte ich da sehr viel entspannter rangehen, weil ich ja wusste, was mich erwartet und habe das dann halt daraufhin nochmal überprüft und ja, es ist so. Dieser Film ist kein bisschen rassistisch, sowieso nicht, und es ist auch nicht so, als würde sich hier über irgendwelche Gruppierungen lustig gemacht, sondern also lediglich eben die Gruppierung der Rassisten, wenn du so willst, über die wird sich halt lustig gemacht. Und man hätte eigentlich auch schon drauf kommen können, weil eigentlich steht es groß im Vorspann dabei, dass Richard Pryor hier am Drehbuch mitgeschrieben hat.
Ah.
Und der natürlich diesen Gebrauch dieses Wortes abgesegnet hat. Logisch.
Also jetzt sind unsere beiden White Supremacists natürlich ein bisschen enttäuscht. Ja? Erstmal waren die so und dann so.
Genau, ja. Ja, aber ich finde das alleine jetzt schon spannend, was Lee dazu sagt, so, weil ich finde, das ist halt ein ganz großer Fehler, den diese ganzen wirklich extrem woken Leute halt machen, dass sie da gar nicht mehr unterscheiden können, auf welche Kosten geht das jetzt gerade.
Mhm.
So, weil das ist halt auch was, wo ich mir so denke, so, ey, du kannst nicht Humor in die eine oder andere Richtung so komplett canceln, wie das heutzutage gemacht wird. Mhm. Weil da gibt's halt immer noch Abstufungen, so, ne? Und wenn das halt in die richtige Richtung schießt, dann finde ich das auch immer noch lustig.
Also ja, auch der Kontext der Zeit ist halt wichtig. Das vergessen halt auch manche. Die sagen halt in den 60ern, dass das halt gar nicht geht, warum ist die Frau da am Herd? So, wo du denkst, so, ja, das ist eine ganz andere Zeit gewesen. So, weißt du? Das heißt nicht, dass es cool war damals, aber du musst es ein bisschen im Zeichen der Zeit so in den Kontext setzen und nicht mit 2022 vergleichen. Also ich finde es
wichtig, dieser Film verstehen, funktioniert, glaube ich, heute besser denn je.
Okay.
Also vielleicht gerade deswegen, aber klar, muss man erstmal darüber hinwegsehen und dann erstmal gucken, worüber wird sich hier eigentlich lustig gemacht. Aber wie Hoffi schon sagt, da kommen ja die meisten Leute gar nicht hin, weil eben davor schon der Schalter einfach umgelegt wird.
Eben.
Weil hier eben entsprechende Worte verwendet werden und so. Und ja, Mel Brooks spielt an einer Stelle einen Sioux-Häuptling. Und es ist hochgradig fragwürdig und Alter, ich konnte nicht mehr, weil er fängt dann halt an zu sprechen und spricht halt Jiddisch.
Okay.
Ich konnte nicht mehr, Alter. Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Das ist schon so lustig, Alter.
Oh Mann.
Oh. Ja, okay, scheiße, ich habe noch gar nichts zur Handlung erzählt. Also, okay. Es geht um Folgendes. Es gibt eine Kleinstadt namens Ridge Rock.
Mhm.
Und dann gibt es so einen Großgrundbesitzer namens Hedley Lamarr. Und der finanziert die Eisenbahn mit, die gerade gebaut wird, und die soll durch Ridge Rock durchgehen. Also muss er irgendwie dafür sorgen, dass dieses Dorf platt gemacht wird. Beziehungsweise, dass die Leute sich da halt irgendwie verpissen, damit er da sein Ding machen kann.
Mhm.
Jetzt wendet er sich dafür an den Gouverneur. Das ist die erste Rolle von Mel Brooks. William J. Lepitoman, finde ich auch geil. Also wird natürlich anders ausgesprochen, aber Lepitoman ist halt jemand, der sehr ausgiebig furzt.
Ah ja.
Ja, deswegen, also der Name ist nicht zufällig gewählt. Und Hedley Lamarr unterbreitet ihm jetzt das Angebot oder halt seinen perfiden Plan, weil er sagt, die haben dort den Sheriff getötet, in der Stadt wird übelst gewütet und so, und die haben natürlich keinen Bock, dass da die Eisenbahn durchläuft. Und der Gouverneur muss jetzt ganz schnell einen neuen Sheriff dahin schicken.
Mhm.
Und weil Hedley Lamarr ja da so seinen Plan hat, manipuliert er halt den Gouverneur und sagt ihm, dass er ganz weit vorne wäre, was so, wenn es um Präsidentschaft geht und so, seine politische Laufbahn würde extrem davon profitieren, wenn er jetzt, ne, damals schon ganz woke, der erste Gouverneur ist, der einen schwarzen Sheriff engagiert. Also schnappt er sich einen, der jetzt gerade bei der Eisenbahn da ist eine Menge schiefgelaufen, und die Figur von Clavon Little, das ist unsere Hauptfigur, Bart, den hatten wir mal in Vanishing Point.
Ja, genau.
Ne? Da war der Radiomoderator. Ja. Und der soll hingerichtet werden. Gibt's auch so einen geilen Henker hier. Aber der wird dann verschont, weil Hedley Lamarr schnappt sich den und macht ihn zum Sheriff mit Hilfe des Gouverneurs. Und so wird der nach Ridge Rock geschickt, wo die schon per Telegramm Bescheid bekommen haben, dass jetzt ein neuer Sheriff kommt. Der wird mittags da aufschlagen. Also haben die da schon total Empfangskomitee mit Band und allem vorbereitet. Und dann haben sie da so einen alten Typ auf dem Dach stehen, der dann mit dem Fernglas guckt, ob der jetzt der Sheriff kommt, und dann sieht er, dass der kommt und sagt dann Bescheid, ne? Als er da so ein Pferd aus der Entfernung sieht, sagt er Bescheid, jetzt ihr könnt anfangen hier, die Kapelle kann loslegen, weil der Sheriff kommt. Und dann guckt er natürlich nochmal, als der näher kommt, und da ist aber schon die Glocke am Schlagen, das heißt jedes Mal, wenn er ruft, the Sheriff is a, schlägt die Glocke.
Hm.
Und deswegen, damit wird er auch schon entsprechend gespielt, und natürlich verstummt dann die Kapelle, als Bart da einreitet und sich als neuer Sheriff vorstellt. Ja. Und der Plan von Herr Ledermar, dass der dann sofort hingerichtet wird, das passiert natürlich nicht, sondern Bart ist da natürlich sehr umtriebig und clever, geht dann erstmal ins Sheriff-Büro, wo er, da sind ja dann diese Gefängniszellen drin, wie es in Western so ist, und da trifft er dann die zweite Hauptfigur. Gene Wilder spielt nämlich Jim. Und Jim ist besoffen da in dieser Gefängniszelle und dann lernen die sich erstmal kennen. Und das ist schon ziemlich geil, weil das macht eine Menge des Films aus, was so die Chemie zwischen Clavon Little und Gene Wilder angeht. Und das ist wirklich cool. Und das ist echt das Krasse. Du könntest diesen Film tatsächlich auch als Liebesgeschichte zwischen den beiden verstehen. Das ist mir jetzt so beim zweiten Mal aufgefallen, Alter. Das ist eigentlich voll die Love Story zwischen den beiden.
Ja, vor allem das Dream Team, so der Comedy-Landschaft, waren ja auch eine ganze Zeit lang Gene Wilder und Richard Pryor.
Ja,
jetzt meine Frage, spielt der auch vor der Kamera mit, oder?
Naja, rate mal, wer hier eigentlich die Hauptrolle hätte spielen sollen. Natürlich war die Rolle von Bart für Richard Pryor gedacht. Hm. In der Vorproduktion war es dann aber irgendwann so, dass Richard Pryor angerufen hat, die gehen ans Telefon und das heißt, ich bin in Cleveland und ich habe keine Ahnung warum. Und dann war klar, okay, so Drogenfans,
okay,
wissen Bescheid, der ist nicht mehr so ganz zurechnungsfähig. Vielleicht nehmen wir lieber einen, der so ein bisschen stabiler ist gerade. Mhm. Und so ist es dann beim Drehbuchschreiben geblieben. Und Clavon Little kam zum Zug, ja. Aber stimmt, klar. Mhm. Ursprünglich war das hier die Paarung, die angedacht war. Und aber okay, das funktioniert hier eben auch wirklich gut. Und Jim ist jetzt derjenige, der war in seinem früheren Leben, bevor er angefangen hat zu saufen, war er The Waco Kid. Und das ist der schnellste Schütze des Westens. Mhm. Da kommt er natürlich auch wieder hin im Verlauf des Films, weil er hilft jetzt Bart natürlich dabei, von der Gemeinde in Ridge Rock, die natürlich ausschließlich weiß ist, irgendwie besser angenommen zu werden. Und der Hedley Lamarr verfolgt seinen Plan auch weiter, versucht dann, unternimmt natürlich alles Mögliche, um Bart irgendwie aus dieser Stadt zu bekommen und um die Gemeinde halt gegen ihn aufzubringen. Und das wird aber natürlich alles vereitelt. Mhm. Und Alter, im letzten Akt, also die fangen, das ist wirklich schon auch im ersten Akt, also es wird von Beginn an, wird immer wieder mal die vierte Wand durchbrochen. Fängt mit Clavon Little an, der dann so manche Sachen halt wirklich in die Kamera spricht und eindeutig das Publikum anspricht. Und am Ende hauen die da auf die Kacke, so dass ich wirklich in einigen Kritiken gelesen habe, Deadpool ist eifersüchtig auf die Art und Weise, wie hier die vierte Wand durchbrochen wird. Ey, weil das ist wirklich abgefahren, Alter. Die landen dann da, also irgendwann auf dem Studiogelände und vom Studiogelände runter und so. Es gibt hier so krasse Highlight-Momente.
30 Meter.
Total, weil dann halt auch eben, also unser Bösewicht hier, Hedley Lamarr, der rennt dann irgendwann eben davon, vom Studiogelände runter, fährt mit dem Taxi zum Kino, zum Chinese Theater, wo gerade Blazing Saddles läuft, kauft sich ein Ticket, will Studententarif, kriegt den nicht, geht trotzdem rein und sieht dann halt die Szene, wie Bart gerade angeritten kommt und dann sagt, oh shit, okay, ne, weil er weiß, jetzt hat er ihn doch und muss dann doch wieder raus. Und so, Das ist also Meter, 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 Alter, das ist so abgefahren.
Wie geil ist das denn?
Ey, total, Alter. Ja, dann, mega. Dann rauschen die da in so eine, da wird gerade so eine riesen choreografierte Tanzszene aufgenommen. Und dann rauscht da halt diese ganze Western-Bande ein, Alter, und es wird alles durchmischt so und der Regisseur beschwert sich und dann sagt aber der eine der Protagonisten so, no, I'm working for Mel Brooks und so, es wird halt auch alles thematisiert, das ist so geil, Alter. Mhm. Es ist wirklich, wirklich ein lustiger Film, also deswegen, ich habe mir den natürlich auch gerne ein zweites Mal angeguckt. Und Harvey Korman, der eben Hedley Lamarr spielt, der ist schon auch wirklich cool, aber auch in History of the World war der auch dabei. Nein, ja, 104 Credits, so schon ein großer Name. Und das ist auch so geil, der hält hier einen Monolog, wo er so seine Banditen eben versammelt, alle anspricht und sagt so, ihr setzt nur euer Leben aufs Spiel, ich setze mit großer Sicherheit eine Nominierung, eine Oscar-Nominierung für die beste Nebenrolle aufs Spiel. Also deswegen dieses vierte Wand durchbrechen, das ziehen die hier am gewissen Punkt echt so krass durch. Und die Schauspielerin, die hier eben wirklich Oscar nominiert war, Madeline Kahn, die spielt Lilly von Stüpp. Und das ist natürlich so eine Marlene Dietrich-Verarsche. Also ich meine, falls das noch nicht durchgekommen ist, der Film ist ein riesen Spoof, ne? Also ist natürlich ein Western-Spoof und dann auch noch sehr viel mehr. Und diese Marlene Dietrich, die hier bringt, Alter, die immer so schwer genervt von den ganzen Umständen da im Wilden Westen, aber bedient halt trotzdem mit ihren weiblichen Reizen dann da so alle Klischees und spricht halt mit dem beklopptesten deutschen Akzent. Mhm. Das ist schon echt witzig, Alter. Ja, und dann haben wir noch Slim Pickens und eben Mel Brooks in zwei Rollen. Also es ist wirklich ein witziger Film. Und es gibt schon so vielleicht den ein oder anderen Witz, der nicht mehr funktioniert. Und es ist wahrscheinlich auch kein Anchorman. Aber Alter, also für einen Film, der so viele Jahre auf dem Buckel hat, ey, der hat mich echt überrascht. Also ich fand den wirklich lustig.
Nice. Cool.
Also müsst ihr sehen, ey, das ist so weird.
Ja, der wird schon, was Jan meinte, der wird schon zu den Großen von seinen Filmen gezählt, also.
Ja.
Passt schon.
Ja.
Ich muss auch sagen, ich wundere mich gerade, dass ich das so noch nie von gehört habe, so, weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, ich wüsste, was Mel Brooks so gemacht hat. Also, so angefangen auch mit The Producers und so, habe ich mir nach eurer Rezension hier ja irgendwann auch nochmal reingezogen und so. Oder halt auch, ich weiß gar nicht, ist nicht Helden in Strumpfhosen auch von ihm?
Mhm. Ja,
ja, genau. Siehst du, ja. So, da ist
das Leben stinkt halt.
Ja. Ja, ja, Lieblingsfilme in meiner Jugend auch auf jeden Fall. Also, ich habe schon Bock, das klingt ganz geil, was du sagst.
Ja, ich habe auch das meiste von ihm gesehen. Also, es sind wirklich, ich habe unbekanntere Filme von ihm gesehen, diesen Silent Movie und so, wo er diesen Stummfilm gedreht hat. Den kennt kaum ein Schwein von Mel Brooks, den kenne ich.
Burt Reynolds auch noch, ne?
Ja, ja, sind ganz viele bekannte Schauspieler auf jeden Fall. So ein
ja, und der, wie heißt der Herr mit den Glubschaugen, den ich immer wieder vergesse?
Marty Feldman. Marty
Feldman, ja.
Ja, und hier Dom DeLuise und so hat der auch oft für ihn gespielt. Und dann auch noch so ein Film, irgendwie Die Vier Stühle oder so.
Ja.
Der so ein Mittelalter spielt. Die habe ich alle gesehen, aber komischerweise den noch nicht.
Aber dann ist das wahrscheinlich wirklich der Einzige, der dir fehlt. Ich habe halt skandalöserweise auch noch nie Young Frankenstein gesehen.
Okay, krass.
Ich auch nicht. Ist auf der Watchlist.
Ja, den finde ich ja leicht overrated.
Ja, der wird, glaube ich, landläufig so als sein Bester gehandelt. Ne?
Ja, das ist schon, aber die, der ich wird glaub, verehrt.
Dicht dahinter wirklich Blazing Saddles.
Naja, und The Producers halt so, das ist so die Top 3, würde ich auch sagen. Obwohl hier Mel Brooks Geschichte der Welt hier, wie war der englische Titel?
History of the World.
History of the World, den fand ich schon auch richtig geil.
Alter. Ich auch, habe ich sehr gefeiert.
Das war so richtig so, den habe ich gesehen, danach habe ich irgendeinen Monty Python Film zum ersten Mal gesehen damals. Und da war ich so voll hooked, so dachte ich so, Alter, die beiden Regisseure muss ich mir vormerken. Die beiden Truppen.
Kennst du Gig Young?
Nee.
Den Schauspieler? Ich glaube, wenn du die Fresse siehst, weißt du bestimmt, wer das ist. Der sollte ursprünglich Jim spielen. Hier, The Waco Kid. Und mit dem haben die auch schon gedreht. Jetzt hat er aber, weil er in dieser ersten Szene ja kopfüber da von der Pritsche hängt, weil er eben der Betrunkene ist. Ja, Herr Young hatte halt leider wirklich ein Alkoholproblem und hat danach halt erstmal Set voll gekotzt.
Am nächsten Drehtag, schön. Hallo, ich bin in Cleveland.
Genau.
Guten Tag.
Richard Pryor steht neben mir.
Ja, und dann hat wohl sein Agent noch versucht, die Nummer irgendwie zu retten und den zu verteidigen, von wegen, der wäre jetzt halt gerade auf Entzug und deswegen, ne, der kämpft ja dagegen an und so und wurden dann auch verklagt und Warner Brothers wurde verklagt und so, weil sie dann halt austauschen mussten. Mhm. Ja. Naja, aber also wirklich, ich bin irgendwo in Cleveland, keine Ahnung warum, holt mich hier ab. Ja, aber, also der Film hat mal funktioniert, Alter. Der hat 2,6 Millionen gekostet, Einspielergebnis, knappe 120 Millionen.
Alter, das war eine Marge.
Das ist mal eine Marge, ja. Aber wirklich. Und das Ding ist, die Studios hatten natürlich Mörder was auszusetzen. Das Geile ist, Mel Brooks hatte hier Final Cut. Mhm. Der hat quasi auf alles, was ihm da nahegelegt wurde, geschissen. Der hat ein erstes Screening gemacht für die Executives von Warner und es ging völlig in die Hose, da hat keiner gelacht und die waren nur schockiert. Ne? Die haben natürlich nur Sachen gesehen, oh Gott, das können wir nicht machen.
Geil.
Und dann wollten die das Ding schon in die Tonne kloppen und dann hat Mel Brooks ein zweites Screening für die Studiomitarbeiter organisiert. Ne? Also quasi so das normale Volk, nicht die vom Vorstand.
Und die
konnten halt nicht mehr so. Und das haben die Executives natürlich dann ganz anders gesehen. Dachten, okay, alles klar, der scheint doch zu funktionieren, können wir machen. Und das Geile ist, Hedley Lamarr, das ist so ein Running Gag im Film, dass alle ihn dann immer Hedy Lamarr nennen. Und Hedy Lamarr, weiß ich nicht, ob ihr es wusstet, war ein krasser Star.
Nee.
War eine Schauspielerin, ursprünglich glaube ich Österreicherin, aber war ein krasser Hollywood-Star.
Mhm. Mhm.
Und deswegen ist dieser Name Hedley Lamarr ist natürlich in Anspielung auf Hedy Lamarr gewählt, zumal er dann auch immer nur Hedy genannt wird. Mhm. Und relativ früh im Film, als er hingeht, um den Gouverneur zu überzeugen, dadurch einen schwarzen Sheriff zu installieren, wird er vom Gouverneur auch wieder Hedy genannt und er so, nee, es ist Hedley. Und dann sagt er noch so, ey, hallo, wir sind 1874, mach dir keinen Stress, du kannst sie verklagen. Ne, so sagt er im
Film. Der nächste Meterwitz.
Total. Aber wenig überraschend kam die Klage nach dem Film von Hedy Lamarr. Und die haben sich dann außergerichtlich geeinigt, so alles fein. Aber wie geil, dass der quasi foreshadowed für diese Klage das Ding in den Film einbaut. Ey, Alter, Hammer. Das ist schon echt, echt ein witziges Ding. Und das Abgefahrene ist, die haben den im Februar released. Und das sind ja erfahrungsgemäß immer Filme, wo die Studios davon ausgehen, dass die nicht so viel reinbringen.
Jo.
Na, das ist ein unbeliebtes Release-Date. Der Film war der erfolgreichste des ganzen Jahres mit diesem Einspielergebnis. Mhm. Und das hat bis Black Panther gedauert, bis das wieder ein Film, der im Februar released wurde, geschafft hat. Auf Platz 1 zu kommen.
Krass.
Krass.
Ja.
Das ist mal eine Zeitspanne.
Aber hallo.
Heftig, ne?
Ja.
Ja, deswegen, also Blazing Saddles hat schon zu Recht so einen legendären Stellenwert. Ich kann das schon nachvollziehen. Es ist schon wirklich, wirklich ein guter Film. Oder zumindest halt also ein sehr lustiger Film. Ob der jetzt gut ist, das müssen andere Leute beurteilen. Ich habe hier sehr gelacht.
Ja, ich habe immer noch Bock.
Mehr als vorher, ja, klar.
Stimmt, ja.
Ich habe mir dann sogar einen Piloten angeguckt, der produziert wurde. Es sollte eine Serienadaption geben.
Natürlich.
Der Pilot ist auf YouTube. Kann man sich angucken. Habe ich auch gemacht. Ist wirklich kein Highlight. Da natürlich ein Riesenproblem. Die haben nicht mehr Clayton Little besetzt. Mhm. Ne, für die Hauptrolle, weil das auch nicht die Studios gemacht haben und so. Es war quasi wie so ein Spin-off. Haben sie Black Bart genannt, was auch einer der Arbeitstitel war für Blazing Saddles. Der Titel kam sowieso erst nach Produktionsende.
Ja.
Und dieser Pilot, ja, wie gesagt, kein Highlight. Louis Gossett Jr. hat da die Hauptrolle gespielt. Den kennen wir aus Enemy Mine, ne?
Ja, klar.
Da hat er den Drag gespielt.
Der stählerne Adler, wenn wir schon bei den 80er Action-Kino sind.
Ja, aber da könnt ihr mal reingucken, aber das ist nun wirklich kein Highlight, weil da haben die halt auch so ein Lachtrack im Hintergrund, weißt du? Und
oh Gott.
Das ist halt echt schwierig.
Hm.
Ja.
Habt ihr auch Lachtracks beim Podcast?
Nee, wir hatten ja mal überlegt, ob wir das machen, aber dann haben wir uns dagegen entschieden.
Wäre jede vielleicht Folge ein bisschen unterstützen.
Publikum war das Projekt eigentlich.
Ja, dann braucht ihr den künstlichen Love-Track auf jeden Fall, wenn er das vor Live-Publikum macht, da lacht keiner.
Also wir hatten das tatsächlich mal überlegt, kurz, ne? Also natürlich aus Gag, aber doch, Jan, das gab es tatsächlich so. Ich wäre nur nicht damit klargekommen, wenn das nach meinen Rezensionen passiert, deswegen hätte ich das nur bei euren dann eingeschnitten. Das war eigentlich die Idee dahinter mal, ja.
Okay.
Dass dann einfach gelacht wird.
Ja, genau. Oder so aufmunternde Zurufe, hatte ich damals gesagt. So, nächstes Mal klappt's und so. Dass
ich das ja, das stimmt. Ja, daran erinnere ich mich.
Ja. Jan, dir
das
ist klar, dass ich...
Voll Dream.
Oh, geil. Jan liefert mir gerade so herrliches Sample-Material, Alter. Danke dafür.
Ach ja, scheiße.
Ja, zu spät.
Das ist sowas von gebucht als Sample.
Ey. Haben wir schön Material für unseren Bash, ja.
Ja, auf jeden. Jetzt habe ich vorhin erzählt, dass Mel Brooks dann eben an der einen Stelle auch den Sioux-Häuptling spielt und Jiddisch spricht.
Mhm.
Das ist ein kleiner Hinweis auf The Searchers, den du ja hier gebracht hast, ne?
Mhm.
Ja.
Der John Wayne-Film.
Mhm. Mhm. Der schwarze Falke von 56. Weil da wird der Häuptling von Henry Brandon gespielt.
Ein Weißer.
Ja, nicht nur ein Weißer, sondern ein deutschstämmiger Jude.
Ach so, okay. Das hat einfach mal Wolli genommen.
Das hat er Wolli genommen und hat. Und das ist so herrlich.
Habe ich erwähnt, das ist
so eine
das
kurze Szene, aber es ist so witzig, Alter. Oh.
Das hatte ich ja komplett in der Rezension, hatte ich auch irgendwann danach irgendwie in einem Podcast gesagt, dass ich das vergessen habe, dass der in der Kritik stand, weil das eben kein Native war.
Ja. Da haben sie halt 56 noch nicht so viel drauf gegeben.
Nee.
Aber eben, das sind alles Sachen, die hier mehr oder weniger hochgenommen werden. Und deswegen, also als Spoof funktioniert er sowieso, aber auch als Komödie eigenständig wirklich geil. Weil der, wie gesagt, mit diesen Meta-Ebenen, Alter, das verspult dich irgendwann so hart, weil die irgendwie, also gegen Ende übertreiben die halt maßlos.
Okay.
Super.
Ja, ja, also das alleine schon.
Was schreist du denn super? Du bist doch immer bei Meta-Witzen, bist du doch der Erste, der sagt, ich mag das nicht.
Nee.
Das sagst du immer so.
Also, weil vierte Wand durchbrechen ist eins, ne? Die durchbrechen hier Studiowände.
Okay.
So, das ist halt schon.
Alle Wände werden durchbrochen, ja.
Ja.
Nee, es gibt gute. Hier, der diskrete Charme der Bourgeoisie hat eine super geile Meta- oder mehrere richtig geile Meta-Ebenen. Aber wenn es dann so ein Deadpool ist, der immer sagt, wir sind ja hier in einem Comicfilm. Zwinker, zwinker, dann kriege ich halt Pickel.
Stimmt, du magst ja, also so Meta geht ja, aber du magst Referenzkino nicht. Deswegen hast du ja Spider-Man und so auch. So, wenn so.
Alles gemieden.
Guess ja, alles jetzt. Gemieden. Meta geht ja.
Ja, Meta geht ja. Shrap jetzt.
Solange es nicht Yard sind.
Oh.
Oh, Herrgott.
Da hat er meinen rausgehauen. Oh. Ja, das ist schon ganz witzig, ja.
Gut, danke, Guess.
Ja, mein Segen.
Guess freut sich, Hoffi und ich nur so, oh Mann.
Ja, ist so semi-lustig auch.
Das sind so die Momente, wo Hoffi und Lee parallel den Kopf schütteln. Das ist so.
Ja, stimmt. Müssen wir vielleicht mal erklären.
Meine Hoffi.
Wir müssen dieses Synchrone vorm Kopfklatschen einführen, wie bei Nackte Kanone.
Ja, sehr gut. Ja.
Funktioniert auch akustisch, ja.
Würde man wahrscheinlich sehr inflationär hier einsetzen, dann im Laufe der Episode.
Ah, dann gibt es hier einen Charakter, der heißt Mongo.
Okay.
Oh Gott.
Jesus. Jesus.
Oh, scheiße.
Stupid.
Ja, aber wirklich.
So einer?
Ey, und das hat sich halt auch Richard Pryor ausgedacht. Und Mongo reitet auch nicht auf dem Pferd, weil also vor Mongo haben alle Angst, weil es so ein Riesentyp ist, der halt mörderstark ist, ne? Und alle haben Schiss, wenn der in die Stadt geritten kommt.
Okay.
Weil der reitet auch nicht auf dem Pferd, sondern auf so einem Bullen.
Okay.
Und dann hat er so angelehnt an amerikanische Schulbusse, hat der dann hinten auf dem Bullen auf der einen Seite auch Yes und auf der anderen Seite No stehen, weil da immer signalisiert wird, wo du einsteigen sollst und wo nicht. Alter, es gibt hier so viele Details. Und so viel Schrott, also deswegen, der hat auch wirklich beim zweiten Mal noch eine Menge Spaß gemacht.
Das klingt halt auch so krass, als hätten sie die ganzen Zuckerbrüder-Filme und so vorweggenommen. Und ja, die voll. Fuß, die noch kommen, so. Das ist schon
muss ich auch gerade
krasser Wegbereiter war.
Ja, oder halt wirklich, egal wohin du ins Bild guckst, es passiert nur Müll. Ja, einfach ja, nur genau. Schwachsinn.
Im so. Hintergrund irgendwie Scheiße.
Ja. Wie seid ihr darauf gekommen, das auch noch einzubauen? Ja.
Mhm. Ey, und Slim Pickens, ne, also ich meine, der hat ja schon bei Dr. Strangelove auch, war der hier der Bomberpilot. Mhm. Und da ist er ja auch schon so dieser mit diesem Südstaaten-Slang und allem, ne? Aber da natürlich in sehr ernst. Mhm. Ey, und hier, Alter, also weil er halt so das Bindeglied ist zu diesem Hadley Lamarr, der ihm dann immer wieder die Aufträge gibt, was jetzt in Ridge Rock passieren soll.
Ja.
Ey, er macht das so groß, Alter. Ist wirklich lustig. Es gibt also auch gerade, was so die Dialoge angeht, ne? So, es gibt wirklich sehr viel Dialogwitz auch. Ey, müsst ihr euch angucken. Also, wie gesagt, beim besten Willen zündet hier nicht jeder Witz. Aber in der Summe ist das wirklich enorm sehenswert. Mhm. Also, kann ich bedenkenlos empfehlen.
Mhm. Mhm. Ja, sagst du noch einmal gerade, wem ist das passiert hier? Wer war da so hart Drogen?
Richard Pryor.
Das war Richard Pryor. Okay. Ja. Ja, ich find's lustig so. Ich habe so eine Geschichte tatsächlich nur einmal vorher gehört, weil tatsächlich ist ein Kumpel von mir mal was Ähnliches passiert, aber unabsichtlich. Da waren wir auf einem Festival in Stemwede, auf dem Umsonst so draußen. Und der hat mit so einer Ska-Band, die da aufgetreten ist, hat er danach noch gefeiert und ist mit denen Wasserpfeife rauchen gegangen, voll besoffen. So, das Problem war, die haben ihm halt nicht erzählt, dass da Opium drin ist. Und dann ist er kurz vor Portugal wieder aufgewacht.
Alter.
So, ja, so ist er weder eingepennt und kurz vor Portugal wieder aufgewacht. Ja, ja. Und musste dann halt irgendwie mit dem Flieger wieder zurück und so. Das war alles eine Katastrophe.
What the fuck?
Großartig. Ja, und alle haben sich halt auch gefragt, wo ist der Typ jetzt? Ne? Und er hat übers Telefon nicht erreicht und so. Und anderthalb Tage später sagt er, oh, jetzt komme ich wieder klar, ich bin in Portugal, scheiße. Nice. So, völlig bescheuert.
Ich habe schon bei Alessandro gelacht, wo er meinte, so, dass er früher zu seinen besoffenen Zeiten, als er zum Club gekommen ist, auf dem Weg nach Hause ist er dann irgendwo weggepennt. Ja, und als er aufgewacht war er weiter weg von zu Hause als vorher.
Ja,
das fand ich ja schon geil. Der ist irgendwie in gegensätzte Richtung irgendwie gelaufen.
Ja.
Ach, zu Fuß auch noch?
Ja.
Ach so, okay. Ja, weil mit der U-Bahn habe ich das auch schon hinbekommen. Pennst halt irgendwie besoffen in der U-Bahn ein, landest am völlig falschen
Klassiker,
Ort.
Klassiker, ne?
Ja, ja, klar. Oder landest in dieser Endhaltestelle so. Keine Ahnung, wo du dann so zwischen diesen ganzen Waggons da irgendwie sitzt so, und hast nicht mitbekommen, dass da alle aussteigen.
Das ist mir in Münster auch mal passiert, als ich von Jan von der, ich glaube, es war deine WG-Party, aber ich auch irgendwie wollte ich nach Hause und dann hieß es am Bahnhof, am Hauptbahnhof, so, ja, jetzt hier alle umsteigen und so, der Bus wird abgestellt und so. Ich habe das einfach nicht gepeilt, weil ich stramm war und Musik gehört habe, so, und diese Durchsage nicht gehört habe. Mhm. Und dann sind alle ausgestiegen, klopft noch einer an eine Scheibe und winkt mich da raus. Ich so, nee, ich muss noch weiter und sonst was. Und der Busfahrer hat aber auch nicht gepeilt, dass ich noch im Bus sitze. Und er ist dann einfach losgefahren und dann bin ich halt irgendwas so, Moment mal, wieso ist das Licht aus? Wieso fährt der Bus nicht die Route, die ich kenne? Und bin ich halt nach vorne gegangen und der Typ hat sich so erschrocken einfach, dass ich jetzt halt plötzlich hinter ihm stehe und ihm sage, lass mich raus hier.
So komplett verrissen.
Ja, aber wirklich, so ungefähr. Das war echt dumm.
Geil.
Hat er dich nach Hause gefahren?
Nee, nee, der hat mich dann da an Ort und Stelle rausgeschmissen und dann musste ich mir ein Taxi rufen, weil es komplett in der Tucht war, weil ich das echt, also Ewigkeit nicht gepeilt habe, dass ich da komplett alleine gerade bin.
Großartig.
Ja. Geil.
Ja, also ihr müsst euch mal so ein paar Auftritte in irgendwelchen Talkshows oder auch Live-Auftritte von ihm, seine Bühnenprogramme von Richard Pryor angucken. Ey, der war so oft, war der Truff ohne Ende. Ja. Also.
Okay.
Ja, hat ja auch im Drogenrausch seine eigene Hütte angezündet und so. Also das ist schon, war auf jeden Fall einer von der wilden Sorte.
Absolut. Da war ein krasser Komiker damals gewesen, ja, Alter. Auf jeden. Der hat auch mies gute Stand-Up-Shows gemacht. Der hat ja den Weg vorbereitet für Eddie Murphy und die ganzen Konsorten, Alter.
Weil der eben, also der hat wirklich kein Blatt vom Mund genommen. So. Ja. Der war halt echt enfant terrible.
Voll.
Ja. So, die Punkte für Blazing Saddles. Mhm. 7,7 auf IMDb, Metascore 73. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 8,2. Das für eine Comedy. Das ist schon echt gut. Und 4,3 von 5 vom Publikum. Letterboxd 3,9.
Mhm. Ich muss anfangen?
Nee, Jan fängt an.
Okay.
Kann ich jetzt meinen Joker setzen und einfach gewinnen?
Ja.
Ja. Du musst aber nicht.
Aber das ist ja super langweilig, ne?
Ja, ist jetzt aber so.
Hast halt gut
Darf ich
gespielt.
Trotzdem for fun raten?
Okay, du nimmst deinen Joker, aber rät's for fun.
Ja, rate for fun.
9.
Mhm. Dann guess.
Das sage ich auch. Bevor hier Jan hier irgendein Arthaus-Schmu wieder rauskramt, der zwischen 3 Punkte und 8 Punkte sein könnte, rate ich lieber dich. Du bist bestimmt noch im Bereich, deswegen sage ich auch eine 9.
Mhm. Hoffi? Ja, es ist schwierig. Er hat sehr gelacht.
Hoffi hat auch seinen Joker noch, oder?
Ja. Ja, ja, aber den setze ich auf jeden Fall bei Jan.
Okay. Keiner traut sich.
What the fuck?
Aber wir können zum Spaß raten bei dir.
Ja, doch, ich muss ja dann bei Jan raten.
Ach stimmt, du musst raten, ja.
Es ist echt nicht ganz einfach. Ey. Kein Anchorman, trotzdem viel gelacht.
Kein Anchorman ist ja das Ding.
Ja, ja,
könnte aber trotzdem eine 10 sein.
Es ist trotzdem eine 9. Er sagt ja auch, so einige Gags zünden nicht so. Ich gehe noch mal ein bisschen runter, ich sage 8,5.
Mhm. Du hast ihn halt zweimal gesehen, das ist halt. Das hat mich halt irritiert.
Warum irritiert dich das?
Naja, weil der Film, der irgendwie 7, 8 Punkte, den kriegst du ja nicht zweimal miteinander, sondern es muss schon eine 9 sein. Hoffe ich, oder?
Was ist das für eine Rechnung?
Ja, ich hoffe.
Ach so, stimmt, ihr habt ja alle getippt. Beziehungsweise nur Hoffi und du. Ja, es ist eine 9, tatsächlich.
Eben widerspricht er mir noch und jetzt bestätigt er mich.
Ja, dann die Argumentation habe ich nicht so richtig nachvollziehen können, aber es ist alles gut.
Hat ja gestimmt offensichtlich, die Argumentation.
So, das ist, heißt, Jan muss jetzt im Endeffekt nur noch gegen mich antreten, weil wir sind die Einzigen, die bisher nichts daneben geraten haben.
Shit, also habe ich mit den 0,5 für scheiß Last Action Heroes,
ja,
habe ich meinen Sieg verkackt.
Naja,
stell dir jetzt vor.
Ja, ich muss ja noch raten, deswegen gegen mich kannst du ja immer noch gewinnen.
Stimmt. Oder gleichziehen.
Oder gleichziehen.
Na dann.
Aber Jan ist auf jeden Fall mal souverän im Lostopf.
Souveräne Nummer.
Yay.
Yay.
Mit einer Nullerrunde.
Sehr schön. Ihr seid einfach zu durchsichtig, ihr Jungs.
Also mal gucken, ob du mein Bash
auch. Also ihr habt einfach eure Filme zu gut vorgestellt.
Ja, ne? Siehst du mal, wer hätte ja sogar hier richtig gelegen. Mensch, Jan.
Stimmt, ja.
Gangster.
Gangster. Soll ich machen?
Ja, hau raus.
Gerne. Guess verlangt Arzi-Fazi-Schmu, er kriegt Arzi-Fazi-Schmu.
Yay.
Wir haben, um mal ganz subtil Werbung für unseren kleinen süßen Podcast reinzustreuen, der fast genauso gut ist wie die Bewegt-Mit-Banausen, in Folge 60 über asiatische Filme geredet und haben jetzt für die anstehende Folge 67 die Kategorie Filme aus Ländern, aus denen wir noch nie einen Film gesehen haben.
Ah.
Und im Zuge dessen habe ich mich sehr lange umgeguckt, um einen Film zu finden für die nächste Folge. Hoffe ich offensichtlich auch, er nickt leidend. Und bin dann, auch wenn ich da neulich einen Film vorgestellt habe, wieder über Thailand gestoßen, wieder über Thailand gestolpert. Ich habe da neulich Onkel Bumi erinnert sich an seine früheren Leben vorgestellt. Von einem Regisseur, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, aber ich habe jetzt im Nachhinein erfahren, er nennt sich netterweise Joe, damit wir ihn auch alle beim Namen nennen können. Und
nicer Move.
Der hat mich ziemlich begeistert. Ja, was würdest du sagen, Giz?
Nicer Move, sage ich, dass er seinen Namen einfach mal auf Joe abkürzt.
Ja, Digi, aber die thailändischen Namen, ne, das ist wie eine Parodie. Ja, wirklich, ja. Das guckst du dir an und denkst dir, okay, Leute, okay.
So wie walisische Dörfer, so, wenn du da die
Dorfnamen. Ja, eben, Dorfnamen genau. Also ich versuch's auch gar nicht erst. Das ist einfach, dann haben einfach direkt alle das Gefühl, man macht sich lustig, wenn man es versucht. Ich hab's versucht, es war nicht auszuhalten. Deswegen, den Fehler begehe ich nicht nochmal. Ja, aber ich habe gedacht, okay, das war dann der erste Film aus Thailand und da möchte ich jetzt mal gerne einen nachschieben. Und so bin ich gestoßen auf Happy Old Year.
Was ein ich Film, jetzt nicht verstehe, ihr sorry. Nicht
kennt. Was?
Nee, was ich jetzt nicht blicke, ist, wieso landest du nochmal bei Thailand, wenn du da schon mal einen Film gebracht hast?
Nein, den bringe ich ja jetzt nicht bei uns mit.
Nee, schon klar. Aber generell genau. Jetzt bei dieser Suche, weil, wenn du sagst, es war im Zuge dieser Suche nach einem Film aus einem Land, das ihr noch nie hattet, dann frage ich mich, wie du wieder bei Thailand gelandet bist.
Ach so, weil, meinst du, weil ich dumm bin, habe ich nochmal auf Thailand geklickt?
Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte nur fragen, wie du wieder...
Verlaufen, Alter.
Naja, ich bin halt irgendwie so ich habe halt Letterboxd durchforstet. Mhm. Und dann kam so alles und dann klickte ich mich wild durch die Länder und dann tauchte Thailand wieder auf und dann fiel mir, und dann habe ich diesen einen Film gesehen und dachte, den habe ich schon mal in irgendeiner Liste gesehen, aber Thailand darf ich nicht bringen, weil da hatte ich schon einen, aber dann dachte ich, merkst du wenigstens den Film, den einen, den ich da gesehen hatte, weil ich den spannend fand, weil ich aber auch dachte, fälschlicherweise, dass das vom selben Regisseur ist, weil der einen ähnlich undurchsichtigen für mich Namen hatte, dachte ich, das ist vielleicht ein kleinerer Film von dem, merkst du dir den mal, weil der nämlich auch auf Netflix ist, weil bei Letterboxd kannst du auch einstellen, welche Filme im Streaming sind. Und der wurde mir dann eben ausgespuckt.
Okay.
Und deswegen hatte ich den auf der Uhr. Und dann habe ich meiner Freundin ein paar Filme vor die Füße geschmissen und habe gesagt, such dir einen aus. Und sie hat sich dann den jetzt ausgesucht.
Also dein Film, den du mitbringst, ist nicht aus Thailand.
Doch.
Dann aber...
Aber wie sucht man denn auf Letterboxd nach Ländern? Das ist mir jetzt völlig neu.
Wenn du auf Stats gehst, kannst du dir die komplette Weltkarte anzeigen lassen. Und da kannst du dann sehen, aus welchen Ländern du schon Filme gesehen hast und nicht und wie viele.
Das weiß ich, dass du auf deine, aber das sind ja dann Sachen, die du schon gesehen hast. Aber wie guckst du dann nach anderen Filmen aus Thailand?
Du kannst nach Ländern filtern.
Ach so.
Du kannst nach Ländern filtern, nach Sprachen sogar auch. Weil oft hast du ja auch, wenn du nach Ländern filterst, hast du auch ganz oft, dass irgendwelche Produktionen einfach auch in dem Land produziert sind. Wenn du ganz sicher gehen willst, dass der Film auch aus dem Land kommt und dann in erster Linie diese Sprache gesprochen wird, kannst du auch noch nach Sprachen filtern.
Okay, geil.
Ja, also natürlich, weiß ich nicht, glaube ich, das ist so eine Pro.
Habe ich gesehen. Kann ich tatsächlich auch. Cool.
Das ist richtig praktisch. Also Letterboxd, also immer nochmal, wir sagen es ja in unserem Podcast auch immer wie die Wilden, das ist einfach so hart praktisch, diese App. Naja.
Lee hasst Letterboxd. Lee hasst
Letterboxd. Er nutzt es zumindest als Tagebuch, oder?
Ja. So, perfekt. Was hat das mit Hass zu tun?
Aber auch nur sehr sporadisch.
Naja, ich vergesse halt hin und wieder was, aber.
Hin und wieder so. Der hat einfach die komplette Filmografie von einem, den er komplett geguckt hat, zu 90%. Da steht einfach eine 0%. Weil er keinen einzigen von den Filmen gelockt hat, hier von Dupuy. Ach, Moment mal.
Nicht so leidenschaftlich.
Die sieben Filme, die hier stehen, von den neuen, die
hab ich hier nachgeholt.
Mega.
Du nutzt es ja auch nicht so als so ein Social Network, wie wir zum Beispiel.
Aber das ist doch dann Betrug, wenn du einen thailändischen Film bei dem bringst, weil du doch jetzt einen rezensierst. Insofern Alter, hast du doch schon einen
rezensiert. Jesus Christus.
Alter. Okay, ich bin so froh, dass ihr auch mal miterlebt, dass er einfach nur bedingt zuhört.
Okay, aber der Punkt ist halt auch, also Jan hat schon sehr weit ausgeholt dafür, dass er jetzt einfach einen Film aus Thailand vorstellt. Er
macht den Jörg.
Ja, pass auf, es ist ja nicht nur ein Film aus Thailand, es ist auch noch ein relativ unbekannter Film aus Thailand. Das deswegen musste ich ein bisschen ausholen, warum ich euch jetzt mit so einem Schrott quäle.
Ja, aber wie viele bekannte Filme aus Thailand kennst du denn?
Ein.
Ja. So, gut, I rest my case.
Wobei, nee, der Typ, der eben Bumi gemacht hat, der hat mehrere Bekannte, der hat jetzt auch neulich einen mit Tilda Swinton rausgebracht, der soll auch sehr gut sein.
Mhm. Okay.
Der hat schon ein paar auf der Uhr. Naja, okay. Aber, wie sich herausgestellt hat, gibt es auch noch andere kleine Perlen aus dem schönen Thailand. Denn Happy Old Year habe ich jetzt dabei und er ist nicht scheiße.
Gut.
Ich wusste schon, das Ding ist, ich wusste Hoffis Ding, Hoffi, das ist jetzt Hoffis Film, der hat richtig Bock darauf. Warte erstmal ab, bis ich die Inhaltsangabe gebracht habe.
Pass auf, Jan, der Punkt ist ja, du hattest mir ja gestern oder vorgestern dann schon gesagt, welchen Film du mitbringst, ne? Ja. Und eigentlich wollte ich mich auch noch vorbereiten und den gucken. Und dann habe ich in die Genres geguckt, ne? Und lese Drama und Romance. Und ich dachte mir so, guckst du den jetzt noch?
Und am Ende habe ich so überlegt, wir wissen beide, wie das endet. So, wir streiten uns wieder in der Öffentlichkeit und am Ende stehst du da wie ein Idiot und ich wie ein Assi. Und deswegen habe ich es gelassen.
Habe ich nicht gesagt, dass die uns den Rang abgelaufen haben? Ja,
dass die Leute sagen,
das ja leider nicht. Die sind voll friedlich geworden und die beiden kriegen sich jede Episode irgendwie die Haare so, oder sich gegenseitig irgendwie so, wo ich sage so, ey.
Und jetzt hat uns Hoffi diesen Spaß genommen, weil er den Film nicht geguckt hat.
Ja, ja.
Mensch, Hoffi.
Zumal ich mir auch vorstellen kann, dass du den zumindest in gewisser Weise, also er würde, also wahrscheinlich würde, kommen wir später zu. Mhm. Happy Old Year heißt er, um es nochmal hier zu Protokoll zu bringen. Mhm. Von 2019. Der Regisseur wird freundlicherweise auch einfach nur bei seinem Vornamen genannt, der Navapol ist. Und der Film kommt erstmal ziemlich arzi-fazi daher. Nämlich, wenn wir die ersten Logos sehen, sehen wir schon mal, Bildformat ist nicht 16:9 oder irgendwas in der Richtung, sondern 1,5:1, also ungefähr fast 4:3. Was ich immer ganz geil finde, weil ich finde, dass 4:3 oder eben wie es auch ein Lighthouse hatte, fast dieses Quadratische, das hat noch ein bisschen mehr was von Gemälde und ich finde, dass man da noch ein bisschen schöner, ja, Kompositionen anbringen kann. Ich finde, dass das ganz oft, dass ich das Format einfach mag, weil dann schönere Bilder entstehen.
Und der Röhrenfernseher, der in einer WG steht, wird endlich mal komplett ausgefüllt vom Bild, ja? Anstatt es in die Breite zu ziehen.
Und also das
kommt ja noch
ja
dazu. Ist ja endlich mal ein richtiges Format für deine Filme.
Endlich sehe ich mal nicht die Filme in so, sondern mal in so.
Richtig.
Ja. So, und jetzt habe ich es ja schon gesagt, ist er Azi-Fazi? Ja und nein. Warum? Wir sehen erstmal so ein ultra minimalistisch eingerichtetes Zimmer. Das ist die erste Einstellung, die wir sehen. Und ich sag in dem Moment, ha, Marie Kondo wohnt da. Im Scherz zu meiner Freundin. Weil das sieht sofort aus wie so das klischeebeladenste, minimalistischste Zimmer, was ihr euch vorstellt. Wirklich nur so ein weißes Bett, weiße Wand, weißes Ding, weiße Vase mit so einer kleinen Pflanze drin. Das war's.
Warte mal, ich muss mal kurz nachfragen, wer ist Marie Kondo?
Das ist eine gute Frage.
Wisst ihr
Frage.
Das nicht?
Nee, ich wüsste es jetzt auch nicht.
Lee guckt auch Fragen. Wisst ihr das nicht?
Nee.
Ich dachte, du bist der einzige Idiot.
Okay. Das war vor 3-4 Jahren oder so, war das so ein Mini-Hype. Die hat auch eine Serie, ich glaube, auf Netflix rausgebracht,
ach,
wo sie immer über Minimalismus geredet hat. Dann ist sie immer zu den Leuten ins Haus gegangen, die gesagt haben, oh, ich fühle mich so unwohl, weil alles so voll ist. Und dann hat sie gesagt, Leute, ihr müsst Sachen, die, also sie sagt immer, when it sparks joy, keep it. When it doesn't spark joy, wird's los, so ungefähr. Und dann hat sie halt mit den Leuten sozusagen deren Haushalt entrümpelt, um dann
so eine Einrichtungs-
in einem minimalistischeren so eine Lebensstil Tine Wittler, glücklicher zu sein.
Die oh, ja. Tine Wittler Amerikas, okay.
Okay. Nee, aber das ist ja auch ein Konzept, wo ihr auch unzählige Male verarscht. Aber okay, den Namen hatte ich nicht auf dem Schirm, ey. Und du beschwerst dich über Toms Fragen im Quiz.
Ja.
Was ist das für eine Referenz, ey?
Vor allem, er geht davon aus, dass wir die kennen.
Ja, eben.
Das ist ja das Schärfste.
Also, ich bin, also jetzt mal jetzt wieder Aufruf nach da draußen, aber Marie Kondo, Leute, kommt mal klar.
Ja, aber Jan, jetzt habe ich noch mal eine Anschlussfrage.
Wir können ja nicht nur Filme gucken den ganzen Tag, ja, bitte?
Ja, hat denn deine Freundin gelacht und oder das verstanden?
Nee, pass auf, als ich das gesagt habe, meine Freundin hat mir einen Ellenbogen in die Rippen gegeben und hat gesagt, nur weil die auch Asiatin ist, du scheiß rassistisches Schwein. So ungefähr.
Ihr seid ein Match. Ach,
It's a match, ja. So, wir sehen dieses Zimmer. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist die Kamera. Die Optik des Films. Meinetwegen können alle Filme mit dieser Kamera gedreht werden. Ich fand's nur sahne. Ich kann gar nicht beschreiben, wieso. Ich fand's, dass der optisch, also die Kameraart war einfach geil. Irgendwie, wenn es sich bewegt hat und die Tiefenschärfe und irgendwie, es hat mir einfach gefallen. Die Kameralinsen-Kombination war cool. Immer sehr, sehr cool. So, und dann sehen wir noch so ein paar andere Einrichtungen. Aber es zieht sich so dieses Thema durch. Alles ist so minimalistisch gehalten, so super stylisch. So, wenn du jetzt irgendwie im hauptstädtischen Loft irgendwo bist und dann steht halt im Raum irgendwie nichts außer eine Monstera und ein Stuhl und ein Regal. So, das hast du dann da in Reinform. Und Voice-Over verrät es uns dann auch, jupp, es geht in diesem Film um Minimalismus. Denken wir zumindest erstmal. Genauer sehen wir da erstmal Impressionen von unserer Hauptdarstellerin Jean. Die sucht nämlich Inspirationen für ihren Job. Die ist Innenarchitektin in Bangkok und durchblättert so Bücher zur Innenarchitektur, in denen sie sich Inspirationen holt für ihren Job, insbesondere für ihre eigene Wohnung. Es ist nämlich so, die hat jetzt ein Jobangebot bei so einer super fancy, hippen Firma. Einzige Bedingung von denen ist, sie muss sich ein Büro einrichten. Problem ist, sie wohnt in einer Wohnung mit ihrem Bruder und ihrer Mutter, wo es halt super scheiße aussieht. Also wo einfach super Chaos herrscht. Und jetzt macht sie sozusagen sich das zur Mammutaufgabe, diese Wohnung zu entrümpeln. Zum einen, um da ein Büro zu schaffen, damit sie diesen Job bekommen kann, weil das eben Aufnahmekriterium ist. Und natürlich würden die auch mal zu ihr kommen und da muss sie sich natürlich gut präsentieren. Also sie möchte sich so ein bisschen über Wert verkaufen. Zum anderen will sie aber auch vermeintlich ihrer Familie was Gutes tun, indem sie in dieser Wohnung endlich mal für Ordnung sorgt. So, und sie ist dabei relativ resolut, hat eine Freundin, ich glaube, es ist eine ehemalige Kommilitonin oder so, die sie dabei unterstützt und fängt dann eben alles an, in schwarze Säcke zu verfrachten. So, fängt erstmal in ihrem Zimmer an, was schon mal irgendwie so der ganze Flur ist mit 20, 30 schwarzen Säcken voll. Und wenn sie dann anfängt, in die anderen Zimmer zu gehen, gerät sie natürlich an die Familie. Und natürlich auch an die und aneinander. Vor allem mit der Mutter. Es ist nämlich so, dass die drei in dieser Wohnung wohnen, in der sie wohnen, seit sie und ihr Bruder 10 Jahre alt waren. Und zwischendurch ist, oder seit in der Zwischenzeit ist ihr Vater nicht mehr da. Wir wissen jetzt nicht, ist er gestorben oder ist er einfach nicht mehr da, wissen wir nicht. Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr in der Wohnung. Und das ist für die Mutter erstmal eine riesige Belastung, wie wir schnell merken, aber auch mit ganz vielen Dingen in der Wohnung verbunden, bei denen sie Erinnerungen an eben den Vater knüpft. Mhm. Und in dem Moment, in dem sie dann anfängt, diese Wohnung auszumisten, wird es natürlich zum Problem. Gleichzeitig entdeckt sie, also Jean, unsere Hauptdarstellerin oder unsere Hauptfigur, auf einer persönlichen Ebene viele Dinge aus ihrer Vergangenheit, bei denen sie sich erstmal daran erinnert, was passiert ist und auch sich ein bisschen sich selbst stellen muss. So, weil da sind Sachen dabei, die hat sie irgendwann mal von Leuten ausgeliehen und die hat sie nie zurückgegeben. Und dann fragt sie sich, was machen diese Leute eigentlich? Und was ist eigentlich aus denen passiert? Insbesondere, weil sie eine Kamera findet, die ihrem Ex-Freund gehört. Und da kommt dieser Romance-Faktor so ein bisschen rein, Hoffi. Die möchte sie ihm jetzt zukommen lassen und genauso wie mit allen anderen Sachen, die sie zurückkommen lassen möchte zu den Leuten, die sie ausgeliehen hat, merkt sie jedes Mal, fuck, in dem Moment, in dem ich nicht mehr, also ich habe diese Sachen hier und ich habe mich ewig nicht bei denen gemeldet, ich weiß gar nicht, was bei denen im Leben abgeht und in dem Moment, in dem ich denen das wiedergeben möchte, bin ich damit konfrontiert, dass ich mich nie gemeldet habe.
Okay.
Und das ist bei ein paar Freundinnen so ein Thema, bei ihrem Ex-Freund aber ein ganz großes Thema, weil irgendwie ist es bei denen noch nicht so ganz abgeschlossen, das Ganze. Mhm. Und da haben wir jetzt einen Film, der auf mehreren Ebenen so kleine Konflikte baut. Ne? Wir haben zum einen eben diesen Generationenkonflikt, so das eben so ein bisschen verwoben mit so einer Auseinandersetzung. So, sie ist so im Postmaterialismus, sie sagt so, ich brauche den ganzen Scheiß nicht, ich habe irgendwie Ideale und das reicht mir und ich möchte mich von diesen Sachen trennen. Die Mutter hängt aber total an ihren Dingen. Es ist ja auch so, dass Gegenstände einen gewissen Ballast an sich haben, aber dann stellt sich der Film halt die Frage, muss das immer was Negatives sein? Mhm. Und dann ist es bei ihr auch natürlich eine Art der Selbstfindung. So, wie viele Emotionen verbinde ich mit Dingen und wie viele Emotionen lasse ich überhaupt zu, wenn ich diese Dinge wiedersehe? Was weckt das in mir? Kann ich mich wirklich davon trennen und warum? Und trenne ich mich dann auch gleichzeitig von der Person, die da dran hängt? Mhm. Und das ist, fand ich, schon mal eine richtig interessante Prämisse. Ist natürlich sehr slow-paced alles, könnt ihr euch vorstellen. Hat aber auch Witz. Ist zwischendurch wirklich lustig und der lässt halt auch immer viel Pausen, weil es eben langsam erzählter Film ist. Wir haben es bei Tarkowski ja thematisiert, die hat nicht verstanden, warum diese ganzen langen Pausen da drin sind, eben um selber ins Grübeln zu kommen. Und ich bin in diesem Film echt krass ins Grübeln gekommen und habe mich echt selbst hinterfragt, weil ich sehr schnell sehr viel wegwerfe. Also ich bin irgendwie rigoros ich bewahre nichts auf, sondern ich habe eine vollkommen absurd große Filmsammlung und auch Platten und so. Aber darüber hinaus habe ich echt gar kein Problem damit, mich von Sachen zu trennen, auch wenn ich vielleicht irgendwie mal was emotional mit verbunden habe. Und das war krass. So, dann habe ich mich hinterfragt, warum bin ich so? Und dann komme ich fast schon so in tiefen psychologische Gefilde, während dieser Film läuft. Es war super spannend, an mir selbst zu beobachten. Fand ich echt cool. Der Film bietet dafür aber auch eine wirklich gute Fläche, weil er zum einen eben, wie ich gesagt habe, dieses langsame Erzähltempo hat. Dann hat er noch einen super minimalistischen Score und das, die größte Produktionsfläche des Films ist wirklich die Hauptdarstellerin, Aok Bap, nennt sie sich netterweise, ist ihr Rufname sozusagen, die das wahnsinnig gut macht. So, die trägt halt komplett den Film, die ist neben ihrem Ex-Freund und ihrer Freundin und natürlich Mutter und Bruder, ist sie wirklich die Person, die wir die ganze Zeit sehen und die alles trägt. Und das ist super interessant, sie zu beobachten, weil sie immer, immer gefangen ist zwischen, ich bin jetzt erwachsen und ich lasse jetzt los von dem Scheiß und ich setze mich jetzt hier durch und ich ziehe mein Ding durch für meinen Job. Und irgendwie habe ich aber ja auch Emotionen und möchte das auch irgendwie zulassen und merke auch, dass ich Leute damit verletze, wenn ich Dinge tue, wenn ich sie wegwerfe oder so. Also das spielt sie großartig. Der geht noch erzählerische Wege, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ich dachte auch, dass er so ein, zwei Erzählstränge zu viel öffnet, die er am Ende nicht vernünftig zu einer Konklusion bringt. Aber er schafft es wirklich, ein schlüssiges Ende zu erzählen. Ob das dann für euch befriedigend ist, müsst ihr selbst entscheiden, wenn ihr den guckt. Mhm. Für mich war es super cool. Marie Kondo kommt tatsächlich vor in diesem Film, auch wenn es euch jetzt gar nichts gibt. Und ich würde es gerne nochmal mit ein paar anderen Filmen vergleichen, aber das klingt doch schon mal interessant, oder ist was, was euch überhaupt nicht abholt? Hoffi. Machen wir mal hier den Ja, hier Filme. Haltet ihr Interesse an diesem Film?
Ja, willst du jetzt eine ehrliche Meinung hören? So? Also, ja. Ich verstehe gar nicht, also warum man sich sowas freiwillig anguckt, ehrlich gesagt.
Erkläre ich dir gleich.
Also, weil das klingt halt, für mich klingt das so langweilig und ich denke mir halt so, ey, weißt du, wenn der Film da halt so Themen aufmacht, so, oh ja, sie ist dann konfrontiert mit der Frage, so, warum hat sich bei Leuten nicht gemeldet? Also, ich kann da nur von mir sprechen, aber bei Leuten, mit denen ich seit Ewigkeiten nichts zu tun habe, hat das irgendeinen Grund, warum ich Ewigkeiten nichts mit denen zu tun hatte. So nicht, weil ich die nicht mag oder sonst was so, sondern einfach, weil die Leben sich in eine andere Richtung entwickelt haben. Und irgendwann hast du ja auch nichts mehr zu sagen. Also wie viele Leute irgendwie aus der Abi-Zeit kenne ich, die mir wirklich so einmal im halben Jahr schreiben, die erzählen mir von ihrem Leben. Und ich freue mich für die, dass das irgendwie cool ist, aber wenn ich dann irgendwie zu hören kriege, so ja, ich weiß nicht, ich arbeite jetzt in irgendeinem riesigen Autokonzern, und wohne in einem 450-Seelen-Dorf mit Familie und Kind, so, da denke ich mir so, ja, ist cool, dass das für dich funktioniert, aber ernsthaft freuen kann ich mich darüber nicht, weil das einfach klingt wie die Hölle.
Hm. So, das also, thematisiert der Film natürlich, ne? Also er zeigt auch Beispiele, wo es dann klar ist, so, deswegen haben sich die Wege getrennt, aber es gibt dann halt auch Momente, in denen sie auch ein bisschen von der Vergangenheit eingeholt wird und wo dann nochmal Sachen aufgestoßen werden, wo sie sagt, okay, vielleicht habe ich mich da einfach nicht vernünftig dir gegenüber verhalten und deswegen ist es gescheitert so ungefähr. Und eigentlich könnten wir doch gut miteinander, also das ist natürlich auch Thema in dem Film, aber ja, kann ich natürlich verstehen. Ist ja auch zu nah an der Realität, das magst du ja nicht so gern.
Nee, das ist halt nicht nah an der Realität, weil diese Frage stelle ich mir halt nicht. Auch mit Leuten, weißt du, wo man sich dann irgendwie mal falsch verhalten hat oder sonst was oder dass irgendwie im Streit auseinandergegangen ist oder so. Auch das hat ja seine Gründe in dem Moment gehabt. So, und ob man da irgendwie nun sich gut verhalten hat oder nicht, das bringt ja nichts, da irgendwie nostalgisch drauf zurückzublicken. So klar, wenn du jetzt halt richtig Kacke gebaut hast, so, ne, und dann in so eine Überlegung kommst, dann liegt natürlich irgendwie nahe, dass du dich vielleicht auch entschuldigst, wenn du wirklich richtig Mist gemacht hast. Aber
und genau das ist Thema dieses Films.
Ja. Gut.
Ja, Emotionen haben Menschen.
Ja, also weiß nicht, finde ich jetzt halt nicht so spannend. So, wenn, also da stellt sich die Frage mir nicht. Also da erzählt sich auch der Konflikt nicht so. Wenn ich über sowas nachdenke und der Meinung bin, okay, da habe ich mich falsch verhalten, entschuldige ich mich. Und wenn ich halt irgendwie der Meinung bin, das
aber
hat schon seine Gründe, dann
so melde
ich halt nicht bei den Leuten.
Manchmal ist es nicht so einfach, sich zu entschuldigen. Und das erzählt dieser Film.
Ja, ach.
Hast du mal ein bisschen Popcorn für mich? Kannst du mir noch ein bisschen Popcorn rüberreichen?
Ja, ich bin da tatsächlich eher auf Jans Seite, ne? Also wenn ich jetzt hier irgendeine Partei ergreifen müsste, aber einfach auch nur, weil ich es sehr spannend finde. Also nicht die Auseinandersetzung zwischen den beiden, sondern das, was dieser Film anscheinend bedient. Mhm. Aber ich glaube, das passt, würde bei mir jetzt auch einfach gerade gut ins Timing passen, weil ich jetzt halt so bedingt durch Auseinandersetzung mit Vergangenheit und so finde ich das schon ein sehr spannendes Ding. Weil, also ich meine, Guest, du kannst da bestimmt auch noch eine Menge zu sagen, weil du gehörst ja eher zu den Leuten, die so gar nichts wegschmeißen.
Absolut. Ich bin komplett auf deinem gegensätzten Fraktion.
Ja, deswegen. Ach, geil. Ne, cool. Das hat ja auch eine emotionale Komponente, warum du das nicht machst.
Ja.
Und das finde ich eben schon irgendwo eine spannende Frage. Also gerade auch, wenn es dann natürlich Dinge, Gegenstände sind von Menschen, die dir emotional sehr nahe stehen oder standen, dann ist das ja eine total spannende Frage. Ne, habe ich jetzt hier was im werfe ich das weg und beende damit auch so das Letzte, was da noch an Faden, an Verbindungen zu der Person vorhanden ist. Ja, ne? Kapp ich das damit auch oder ist sie trotzdem in meinem Herzen, auch wenn ich jetzt Gegenstand XY irgendwie in die Tonne klopp? So. Und das finde ich ein super spannendes Ding an sich.
Es ist ja auch spannend, aber ich kann auch beide Faktoren verstehen. Ich habe zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, ich bin komplettes Gegenteil davon. Ich habe damals meine Anrufbeantworterkassetten habe ich mit einem Kassettenrekorder aufgenommen, weil mir die zu schade waren, die zu löschen. Und die Botschaften, die da drauf waren, das war mir irgendwie zu schade, die irgendwie einfach wegzuwerfen und dann irgendwie ins Nimmerland zu schicken.
Ich kenne Leute, die haben sich SMS-Chats ausgedruckt, um sie aufzubewahren und so, ne? Also,
so, pass auf, und dann höre ich da heute rein und da sind halt Freundinnen drauf, mit denen ich irgendwie, die ich damals irgendwie, mit denen ich richtig dicke war, die ich fast jeden Tag gesehen habe, mit denen ich unterwegs war. Und dann irgendwann hat sich das auseinandergelebt. Und das, was Hoffi sagt, das hat auch seinen Grund, dass man dann irgendwann nichts mehr miteinander zu tun hat.
Ja, klar.
Und das interessiert dich heute auch nicht, nur weil du jetzt weißt, du hast in der Vergangenheit mit denen irgendwie bist du einen Weg gegangen. Deswegen musst du nicht da anknüpfen heute oder musst dich fragen, was die jetzt machen. Das hat halt alles schon seinen Grund. Aber ich finde es trotzdem interessant, an diese Zeit zurückzudenken und zu sagen so,
ey. Ja, aber das ist eben sehr offensichtlich eine Mentalitätsfrage, weil ob du nämlich einfach sagst, das hatte seinen Grund und damit ist das Thema gegessen, oder setzt du dich halt hin und reflektierst darüber, hey, wir waren mal echt dick, jetzt sind wir es nicht mehr.
Woran liegt es?
Woran, wie sind wir da hingekommen? Klar. So, was ist vorgefallen und denke ich da heute anders drüber? Ne? Das sind ja alles so Themen.
Total.
Ja, ist eine Mentalitätsfrage.
Ich glaube, es ist echt eine Mentalitätsfrage. Und dann eben auch, wie tickst du selbst und dann inwiefern kannst du dann mit so einem Film was anfangen?
Ja, man unterteilt ja auch die Menschen dann von wegen so, denkst du mehr an die Vergangenheit, lebst du mehr so in einer früheren Zeit, bist du ein Typ, der guckt nach vorne? Das sind ja auch schon zwei komplett verschiedene Individuen und Ansichtssachen.
Ja, ich glaube, noch davor liegt die Frage, bist du halt eher so ein Bauchmensch oder eher so ein Kopftyp?
Auch das.
Das meine ich mit dieser Tiefenpsychologie, ne? Du kommst total, also alleine durch so eine kleine Beobachtung, ob du Sachen behältst oder wegwirfst, du spinnst immer weiter, ne? Und denkst immer weiter so, warum ist das so? Warum denke ich so? Gab es irgendwie bin ich vom Typ her so oder gab es einen Moment oder ich finde es so spannend.
Ja, und
ich hatte, also,
Entschuldige, ja.
Mach das weiter, Lee.
Ich finde halt generell Filme, die es schaffen, dass ich mich selbst hinterfrage in meinem Handeln, die haben bei mir eh schon gewonnen. Also das sind aber dann tendenziell auch fast alles so 10-Punkte-Filme. Wenn die es schaffen, dass ich wirklich an mir selbst und meiner Herangehensweise, dass ich da was überdenke, so, ich glaube, das Letzte, was es super krass mit mir gemacht hat, war Synecdoche.
Ja.
Und das
Person
war
aber auch einer von der Riege, oder?
Ja, Person auf jeden Fall auch, aber Synecdoche war da ganz weit oben. Mhm. Und das sind dann echt immer 10-Punkte-Filme.
Aber das, also ich bin nicht im Bereich 10-Punkte-Filme, das kann ich schon mal sagen. Und auch bei den Beispielen, die ich jetzt bringe, auch nicht. Aber für mich war das eine Mischung aus Francis H., den ich zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben geguckt habe. Und jetzt vor kurzem, auch dank euch, sind wir in The Worst Person in the World gegangen.
Oh, geil.
Und hatten eine mega Zeit.
Hat dir gefallen?
Sehr schön, das freut mich.
Wirklich, ohne Scheiß. Also,
Film.
Ich habe eure Rezension, also ich wusste, dass der gut ist. Natürlich auch Joachim Trier, muss ich reingehen. Aber als ich eure Rezensionen gehört habe, wusste ich, wir müssen da reingehen. Und das war die perfekte Entscheidung. Und es war auch, genauso wie du gerade sagst, die irgendwie, manchmal gibt es Filme. Francis H. war eben damals so in dieser Studienzeit oder so gerade so Studium, wahnsinnig. Sich dem Ende zu, was mache ich mit meinem Leben und the Worst Person in the World und jetzt eben dieser Film sind so diese Zeit, okay, was mache ich denn jetzt in meinem Berufsleben aus mir, ne? Oder wie gehe ich mit Beziehungen um oder jetzt so einfach ein bisschen erwachsenere Themen und das hat mich total, das waren jetzt so diese beiden Filme, die ich direkt hintereinander geguckt habe, wo ich mich einfach verstanden gefühlt habe und ich würde jetzt sagen, das ist die Mischung aus Francis H. und eben The Worst Person in the World, weil Francis H. ist eine Person, die gucke ich an und da sehe ich mich nicht selbst drin, aber ich verstehe, wie dieser Typ Mensch ist. Und das ist bei ihr jetzt hier ähnlich. Ne? Sie ist so von dem, was sie so beruflich macht und so, sind wir relativ unterschiedlich, aber irgendwie kann ich verstehen, wie sie tickt und was so die Probleme sind, die sie umtreiben. Mhm. Und dieses super nahe und mich dann irgendwie selbst fordernde und auch hinterfragende Kino, da stehe ich richtig drauf. Und das war eben genau so ein Vertreter hier.
Ja, sind ja auch beides Filme, die sehr real am Leben sind und die sehr authentisch sind, insofern fernab von Hollywood, deswegen ist ja klar, dass das dann deine Baustelle ist.
Ja, aber ich meine, also ich glaube, wir sind uns einig, dass es noch nie einen Film gegeben hat, der Beziehungen so real darstellt. Ja,
der ist schon ganz weit oben.
Wie The Worst Person in the World.
Aber also, es gibt halt auch genug Leute, die sagen, genau so eine Filme will ich nicht sehen, weil das habe ich schon mit meiner Ex-Freundin gehabt und so, weißt du, und dieses Ganze, damit umgebe ich mich jeden Tag.
Aber das sind die schlimmsten.
Will ich entführt werden.
Das sind die schlimmsten.
Ich habe maximal keinen Bock drauf.
Ah, okay, ja, nein, aber ich meine, weil ich finde, die Leute, die sich dann eben lieber irgendeine Romanze angucken, wo sie ein völlig illusorisches Bild von einer Beziehung geboten bekommen, dass die sich dann lieber in sowas flüchten und dann eben durch den Alltag mit völlig absurden Vorstellungen von so einem Beziehungsgeflecht
Das ist ja noch dümmer.
Das ist jetzt also, das Extrem.
Dümmer, das ist halt Weg, ne?
Ja, aber nee, das ist
wenn du das brauchst, und damit du glücklich bist, why not?
Auch das
wieder. Ja, aber dann bist du ja wirklich an dem Punkt, wo du das Ganze mal hinterfragen solltest. So, dann sollte man sich solche Filme halt vielleicht mal angucken, damit du halt wirklich mal ins Grübeln kommst. Aber wenn du halt sowas gar nicht brauchst, um selber ins Grübeln zu kommen, weil du halt irgendwie schon so vom Kopf her so gestrickt bist, so dass du da eh so oft drüber nachdenkst und dich irgendwie fragst, so ey, was kann ich irgendwie besser machen, so was lief in der Vergangenheit falsch und sonst was, so dann will ich dieses Gefühl nicht noch haben, wenn ich Filme gucke. So, das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, deswegen interessiert mich das nicht, zumal ich jetzt noch die Frage hätte, also ist das nicht bildlich unglaublich plakativ, wenn er das auf diese Minimalismus-Geschichte irgendwie runterbricht?
Gute Frage.
Nö, ja, also kann man schon so sehen, aber ich finde, dass das, wie ich sagte, ja auch noch mal ein bisschen dieser Generationenkonflikt ist, ne? Dass sie sozusagen bei sich eine Überzeugung, weil es ja aus ihrem Beruf kommt, ne, was sie sozusagen aus ihrer Profession zu so einer Überzeugung gemacht hat und sich jetzt gerade selber testet, ist das überhaupt das, wonach ich strebe und da so ein bisschen sich gerade selbst findet. Deswegen finde ich es eigentlich recht passend. Ja, es ist irgendwie plakativ, aber also das kann man in dem Film auch ankreiden, aber ich finde, das ist sehr, sehr clever gewählt hier in dem Kontext.
Mhm. Du meintest ja, okay. Der ist slow-paced. Wie lange geht der?
Oh, ich guck's nach. Nicht lang. Das ist wirklich, also der geht 113 Minuten, habe ich nicht gemerkt. Also wirklich gar nicht. Ich bin wirklich Sucker für so langsames Kino. Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Man muss ein bisschen sagen, es fühlt sich schon nicht wie die allergrößte Produktion an. Das merkt man schon. Und ich finde, er holt aber wirklich das Maximalste aus den Mitteln raus.
Das sagst du jetzt so, als würde das irgendwie negativ ins Gewicht fallen.
Das können Menschen negativ sehen. So, wenn sie sagen, so, ich möchte da jetzt nicht irgendwie so einen halb teuren Film sehen. Ja. Ich sehe das nicht so. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, wie das Budget ist. Dazu habe ich nichts gefunden. Aber man merkt schon, dass es nicht mit den größten Mitteln gedreht ist.
Ich hätte übrigens noch mal eine Nachfrage. Dieses Bildformat, hat das irgendeine Methode oder ist es einfach nur, um artsy zu sein? Also geht's da um Beklemmung, um Enge, irgendwie, dass das irgendwie Sinn macht, dass du kein breites Bild hast.
Ja, kannst du dir selbst zusammenreimen, oder?
Nee, kann ich gerade nicht, deswegen frage ich ja nach.
Naja, es ist halt unkonventionell.
Ja, okay.
Also ja, aber das ist ja die Frage, die Hoffi stellt. Ist es wirklich halt nur, um artsy zu sein? Oder gibt es dann dramaturgischen...
Also es gibt halt keinen beklemmenden Faktor in diesem Film. Es ist halt jetzt nicht...
Ja, oder irgendwas anderes kann ja sein, dass du hast ihn ja jetzt gesehen, dass du mir sagst, nee, pass auf, das muss so sein, weil das irgendwie zur Kunst dahinter beiträgt. Okay, gut.
Ja.
Okay.
Nee, weil du hast ja schon so eingeleitet, dass das hier, was Bildkomposition angeht und so, irgendwie einen Sinn ergibt.
Ja, also ich kann es nur auf ästhetischer Ebene begründen. Ne? Es gibt Einstellungen, die sind einfach richtig, richtig schön und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in einem anderen Format so schön wären, aber das ist halt auch sehr subjektiv und auch von mir vielleicht rein interpretiert, weil ich einfach dieses Format sehr gerne mag.
Okay. Und eine sehr begrenzte Vorstellungskraft habe.
Ja. Okay. Generell auch kognitiv
ja.
weit ab vom Schuss.
Ja. Intellektuell mit leichtem Gepäck unterwegs.
Ja. Und auch geschmacklich fragwürdig.
Oh ja.
Geil, ey.
Sehr schön. Ach,
das macht so einen Spaß mit euch. Herrlich. Oh Mann, ey, fuck, ich muss als Erster raten. Das kann schwierig werden, ey.
Ich ja, sag noch was zu den Zahlen.
Du musst, richtig, Hauke hat recht, du musst als Einziger.
Ich muss als Einziger, fuck me twice. Okay, aber Jan, du klingst schon echt begeistert, muss man schon sagen, ne?
Ich hau noch ein paar Zahlen raus, bin ich, ja. Und eine Sache noch, ich habe den gesehen, also jetzt auf die Bewertungen gedacht, so, ich habe den gesehen und es war wirklich so ist ein solider Film, ist gut, kann man gucken, ist wirklich gut und dann wurde er besser, dann war ich kurz skeptisch und dann war das Ende sehr gut. Und als ich die Notizen gemacht habe, wurde er noch besser.
Also, wenn du da jetzt keinen Durchschnittswert ausrechnen kannst, aus den 7 Zahlen, die gerade möglich werden, dann weiß ich auch
und
nicht.
Und dann, aber am Ende.
Ja. In der 40. Minute, in der 40. Minute war ich bei 10, in der 45 war ich dann kurz bei 4.
Genau. Dann wieder runter auf 2. Zwischenzeitlich kurz bei 9.
IMDb gibt 7,2. Bei Rotten Tomatoes, überraschenderweise von den Critics, keine Zahl. Audience gibt 100%, aber das ist, glaube ich, sehr verwässert. Metascore gibt's selbstredend auch nicht und Letterboxd gibt eine 3,9.
Ich wollte den hier drücken, Fern.
You talk kind of funny, but I like.
I like. We like very much.
Jetzt entschuldige, Letterboxd war 3,9.
Ja. Was für Letterboxd echt viel ist.
Ja, das ist schon echt gut. Du meintest, der ist nicht so gut wie die anderen Filme, die du erwähnt hast.
Here we go.
Was? Ich denke laut, damit das nicht einfach nur ein stummes Nachdenken ist.
Gib keine weiteren Infos preis.
Guess sieht seinen Sieg gefährdet. Pass auf, du bist bei 8,5.
Ding, ding, ding.
Na klar.
Wow.
Fujaka!
Er zeigt mir gerade den Mittelfinger.
Oh, herrlich.
Ja, verdient. Glückwunsch.
Ich hatte Schiss, dass meine Strategie mir hier um die Ohren fliegt, aber nee, ich wollte auch tatsächlich hier wieder für Show-Dienste und so, dass die Nummer ein bisschen spannend gestaltet.
Hast den Druck standgehalten, insofern. Wunderbar. Respekt.
Das ist stolz auf dich.
Der passt ja
auch. Ja, das war The Worst. Nee, das war nicht The Worst Person in the World. Das war Happy Old Year.
Und bei Worst Person in the World warst du bei 4,5, ne, auf Letterboxd?
Ja, genau.
Sind das 9 oder 9,5 umgerechnet? Whatever. Okay.
Keine Ahnung, 9,5.
Bei ihm ist ungefähr.
9, weiß, nee, 9,5, ich glaube schon eine 9 mit dem Herz, das passt schon.
Mhm. Ja, dieses komische Herz habe ich noch nie benutzt.
Ich auch nicht.
Ja, das sieht euch ähnlich.
Sehr ja, was schön. Willst du da
machen? Hallo.
Es passt so geil ins Konzept, ey. Gerade versucht ihr voll eure Emotionen anzusprechen und irgendwie da anzuknüpfen, dass man hier doch irgendwie was Persönliches auch durchleben kann. Und die beiden so, ey, was Herz ich noch nie benutzt, Alter. Was
ist
da los?
Herz ist halt super für Filme wie Tomb Raider 1. Ja. Der ist halt kacke, aber den habe ich halt voll gern. Und dann gebe ich dem eine Wertung, die angemessen ist, aber gebe ihm noch ein Herz.
Ich habe einen einzigen Film Herz gegeben, aber nur um ihn zu markieren. Die erste Blu-ray, die ich gesehen habe, 10.000 BC, die hat von mir ein Herz gekriegt, weil das die erste Blu-ray war und da steht auch ein Datum an bei, dass ich wusste, ja, okay, der mit Herz, wenn ich auf ein Herz klicke, weiß ich genau, wann ich meine erste Blu-ray geguckt habe.
Ach, cool.
Ey, wir sprechen viel zu oft drüber, was wir so auf Letterboxd machen. Das ist echt abgefahren.
Mm-mm.
Ja, aber ich finde es auch nicht spannend, genug, was da abgeht.
Noch nicht genug, echt?
Siehst du? Ich finde es wirklich spannend, was da abgeht.
Okay.
Ja, doch schon.
Vielleicht musst du mal ein bisschen weiter eintauchen, Lee.
Also wenn du halt siehst, was da für Bewertungen aktuell, also wie das früher war und wie sich das jetzt so komplett einfach nur noch in Extreme entwickelt, so, ich finde das schon eine spannende
Entwicklung. Ach so, ja, da gibt's
Entwicklung. Weil du ja auch,
das ist anstrengend, ja.
Du hattest ja auch öfter mal gesagt, so, dass bei Letterboxd eher so die Hater unterwegs sind, also eher die Leute, die irgendwie kritisch auf Filme gucken und so. Und ich habe, also mein Eindruck ist auch, dass das früher so war, aber jetzt mittlerweile
hat sich verändert, ja?
Ja, da geht's, ja, gibt's nur noch Extreme, so wie gesagt, also Spider-Man No Way Home irgendwie auf Platz 3 der besten Filme aller Zeiten oder was, sehe ich halt nicht mit einer Durchschnittsbewertung von 4,3 oder wo der gerade ist. Also
verstehe ich
wirklich nicht.
Aber auch so die ganzen, diese indischen Hype-Filme, ne, die es jetzt gibt, so, die sind auch in den Bewertungen auch
massiv hoch bewertet. Ja. So, also, oder jetzt halt auch ein Top Gun, so, das ist ein super Film, den habe ich geliebt. Ich hatte Freudentränen im Auge, als ich im Kino saß. So. Aber dass der irgendwie eine Bewertung auch von 4,3 oder so hat, das verstehe ich wirklich nicht. Also das ist ja,
denke ich auch.
Das wird halt wirklich absurd. Einfach, da merkst du halt wirklich so, okay, da kommt jetzt irgendwie so ein Schwall an Millennials halt dazu, so, die haben halt von Apocalypse Now noch nie gehört. So, und wissen halt gar nicht, was ein guter Film ist.
So, also. Das meinte Gess ja auch schon, ja.
Aber das darf man dann halt auch nicht so eins zu eins gegenüberstellen, weil ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Police Academy, weil da mein Herz dran hängt und weil das der Film ist, den ich am lustigsten in meiner Jugend fand, 10 Punkte kriegt und gleichzeitig Apocalypse Now 10 Punkte kriegt, dann ist das die gleiche Bewertung. Das heißt aber nicht unbedingt, dass diese beiden Filme sich messen müssen, oder das heißt, Police Academy ist jetzt für mich genauso gut, sondern das heißt, dass ich bei beiden bei dieser Punktzahl bin. Insofern sehe ich das jetzt gar nicht so nach diesem...
Ja, aber er hat ja schon recht, dass es da echt einen Hype gibt, dass manche Filme
jetzt
dann
jetzt geht das
so
hier auch noch los. Oh.
Ja, aber findest das denn nicht spannend? Gerade gesagt, also ich dass finde, wir noch das nicht halt genug über Letterboxd gesprochen haben?
Du kannst doch verteidigen jetzt.
Nee, dieses Thema, das hat er jetzt seit 3 Folgen, bringt er das 5 Folgen wahrscheinlich, jedes Mal wieder.
Ja, weil
jetzt
wir halt auch noch jedes Mal über gehypte Filme sprechen so, und ich finde, das heißt halt wirklich eine spannende Dynamik, weil klar, wenn du jetzt halt Police Academy da irgendwie 5 Sterne gibst, so, ich gebe Phantomkommando bei Letterboxd halt auch 5 Sterne, das ist andere auch komplett nicht, irrational.
Aber kein Herz.
Genau, richtig, aber genau,
ja, weil ich das grundsätzlich nicht mache.
Korrekt.
Aber der Punkt ist doch halt einfach, dass wir das aus einer persönlichen Entscheidung heraus machen. Und mein Eindruck ist, dass viele Leute sich gar kein persönliches Urteil mehr bilden, sondern einfach nur das nachplappern, was irgendwer vorher gesagt hat. Ja gut, das ist in gewisser Hinsicht sogar tatsächlich problematisch so. Also wie gesagt, im Bereich Popkultur und so tut das niemandem weh. Aber wenn man das mal irgendwie so auf die reale Welt irgendwie bezieht und so, das ist davon nicht so weit entfernt. Ja, also ich glaube, da werden Leute gerade wirklich im Internet zu Dingen erzogen, über die wir eigentlich als Gesellschaft hinweg sein sollten. Nämlich halt einfach stumpf irgendeiner Führungspersönlichkeit zu folgen. Und das, finde ich, geht nicht.
Naja, aber da trägt Social Media nun mal einen riesen Teil dazu bei und da zähle ich Letterboxd halt leider auch dazu.
Inklusive Cancel Culture.
Das ist auch so. Das ist auch so. Also das ist ja auch ein System, wofür du belohnt wirst, wenn du das anwendest halt, ne? Mhm. Also in dem Moment, wo du halt irgendwie eine extreme Meinung so, dann wird die viel geklickt und so weiter und so fort. Diese ganzen Algorithmen sind ja genau darauf ausgelegt. Ja.
Und deswegen finde ich es nicht groß überraschend, dass sich das dann auch auf politische Bereiche übersetzt.
Ja. Aber ich finde, da kann man viel mehr drin sehen, als nur so eine dusselige Bewertung für einen Film.
Ich mache nicht mal das, ey. Ich notiere mir quasi mit der App nur, dass ich den Film gesehen habe.
Das habe ich ihm auch gesagt, dass man nach 4 Jahren, wenn man reinguckt, dass man vielleicht auch daran sieht, wie du den Film fandest damals. So, dass
Ja, aber weißt du, das Ding ist, ich habe mir neulich auch überlegt, ey, eigentlich kannst du auch da gleich deine Bewertung eintragen und hast es beim Rausschreiben irgendwie einfacher, weil dann hast du unmittelbar nach dem Film notiert, wie du das Ding gefunden hast. Jetzt habe ich aber das Problem, dass dann eben Leute, die mir folgen da, dann quasi schon gespoilert würden, was unseren Podcast angeht.
Ja, ja gut.
Vor dir bin ich ja dann sicher, aber weißt du, der Rest der Welt, es gibt dann ja irgendwie Leute, die uns abonniert haben, so, die folgen mir dann da auch und dann sehen die, was ich im Film gegeben habe, dann brauchen die sich im Endeffekt den Podcast nicht mehr.
Ja, okay, das ist scheiße.
Ich mach's ja rückwirkend. Dachte ich, nö, dann halt nicht. Ja, rückwirkend, aber das wäre für mich dann, das vergesse ich ja noch mehr.
Alter. Ja gut, ich habe ja so eine Notizen und da packe ich die dann rein und dann ist ein zweiter Weg.
Schon wieder 3 Arbeitsschritte zu viel für mich.
Ja.
Nicht hürdenlos genug.
Ja.
Aber die Leute wissen dann praktisch, wenn die dir folgen, wissen die, was kommt, oder? In der folgenden Episode. Also du brauchst sie dann gleich nachgucken, oder?
Ja.
Na gut.
In der Regel schon.
Deswegen wusste ich auch, dass Blazing Saddles, also ich wusste nicht, dass das kommen könnte, aber als Liedes dann meinte ich, ja, na klar,
hast du
ja
gelockt. Hast du in Anbetracht gezogen.
Hast ja gelockt, ja. Sonic the Hedgehog 2 wurde es nicht.
Naja. Der kommt dann noch, ja?
Nee. Über den brauchen wir nicht sprechen.
Nee.
Ist der gleiche Film wie der erste, Punkt.
Also okay. Ja. Die Rezension Teil 1. Ja, nice.
Ja, geil, dann haben wir es. So, Guess hat einen halben Miesen, Hoffi hat einen halben Miesen, Jan und ich keine.
Glückwunsch, Jan, du landest wieder im Lospott.
Yay.
Ich gönne ihm das nicht. Jedes Mal, wenn wir hier irgendwie zusammen sind, immer kommt er in Lospott. Es ist eine Katastrophe.
Das Schlimme ist,
sei doch mal besser.
Er hat ihn auch noch abgeräumt letztes Mal.
Stimmt, da hat er auch noch gewonnen.
Jan wurde auch noch gezogen aus dem Lostopf hier. Und wurde auch noch belohnt.
Läuft gut bei mir an.
Gewinner, Verlierer.
Achso, Jan, aber ich hätte jetzt noch eine Nachfrage zu dem Film, den du gerade noch vorgestellt hattest.
Eine sehr seriöse, ich bin sehr gespannt. Ja,
ja, und zwar, also was nimmst du denn aus dem Film schlussendlich mit, wenn es da um Minimalismus geht?
Nichts.
Nichts, gut. Wie die
passend
zu Minimalismus. An die Wand gelehnte Matratze hinter dir verrät. Sehr gut.
Nicht meine, doch meine. Muss auf den Schrott.
Hast du Bett
entsorgt? Braucht noch jemand eine Matratze, meldet euch bei mir. Bei Jan @ ich habe eine Matratze zu vergeben.
Wie muss auf den Schrott? Ich dachte, fällt es leicht, irgendwie so eine Sache loszuwerden. Hättest du doch schon längst rausschmeißen können. Wie lange steht
der? Ja, mir fällt es leicht. Wenn ich ein Auto habe, fällt es mir leicht. Sonst fällt es mir schwer, weil Matratzen schwer sind.
Hat praktisch.
Ja, du wohnst doch in Bremen. Das Ding kannst du auch einfach aus dem Fenster schmeißen. Das fällt doch niemandem auf.
Die ist in 5 Minuten weg.
Auf den Müllhaufen drauf.
Ja. Funktioniert das in Bremen nicht? Einfach runter auf die Straße stellen, 10 Minuten später ist weg?
Ja, Matratzen will niemand haben.
Nee, ja, echt? Matratzen eher nicht, ja, würde ich auch sagen.
Nee, die stand da schon.
Ach so.
Und dann wieder reingebracht, oder?
So 3 Tage zugeregnet und dann wieder in die Wohnung getragen.
Lecker. Schön erstmal alle Hunde gegen
gepisst. Wohnen schon ein paar Tiere drin, ja.
Nest guter drin, Plan.
Taubennest.
Yummy.
Schön.
Und ich dachte schon, du hast jetzt inspiriert durch Minimalismus dann auch gleich auf Bett und Matratze verzichtet.
Schläft auch. Ja,
stehen, schlafen. Einfach Platz sparen.
Stehen, meinst du? Ne?
Ist auch gut.
Er steht im Schlafen.
Ja, das ist auch richtig.
Habe ich früher auch gemacht. Schlafwandeln ist eine Bitch.
Sehr gut.
Oh, schön.
Das hat mir gefallen. Ja, die beiden lustigen Gesellen hier sehen wir bald beim Bewegt-Bippernhausen-Bash. Die sind wieder am Start mit, ja, mit dem dritten Kollegen Dietz. Da freuen wir uns sehr drauf.
Ich mache euch alle fertig.
Ja, musst du wieder. Also die Ansprüche sind hoch hier. Warst im Finale, Junge. Alles darunter ist auf jeden Fall eine Enttäuschung.
Müssen wir für die Finalisten eigentlich irgendwie ein Handicap noch einbauen? Das wäre doch auch was.
Ein Handicap?
Ja.
Was für ein Handicap dann?
Keine Ahnung. Hakan und Jan müssen auf jeden Fall mit Handicap spielen.
Also ich bin der Meinung, wir kennen ja die Konstellation jetzt. Ich meine, ihr kennt sie auch, weil die Episode kommt ja am Dienstag und am Freitag haben wir ja die Konstellation ausgelost. Ich glaube, dass Hakan in der Vorrunde da einen Gegner hat, an dem er sich die Zähne ausbeißen könnte. Insofern,
das wäre was.
Könnte eine Überraschung geben und unser...
Also nicht Hoffi.
Nee, eben. Also nach den letzten Quizzes, in denen ich mitgemacht habe, so hat inklusive mir niemand mehr Erwartungen an mich. Das ist wirklich super.
Wir haben euch schon gesagt.
Aber das sind doch die besten Voraussetzungen.
Hoffi. Ja, hast nichts zu verlieren.
Ja, eigentlich schon.
Kannst nur positiv überraschen. So super.
Ja, das stimmt. Aber ich habe natürlich auch innerlich diesen Ehrgeiz. Also ich würde gerne einfach generell schlauer sein oder mehr wissen. Ich scheitere da halt an mir selbst, so, da kann ich nichts machen.
Das ist so ein generelles Anliegen im Leben.
Ja, ja.
Ich wäre einfach jetzt gerne
damit
schlauer.
Reden. Ja. Ja, das ist so, wie ich auch gerne Muskeln hätte, aber einfach nicht bereit bin, da was für zu tun. Weißt du, so wäre ich halt auch gerne schlauer, aber lese halt keine Bücher.
Siehst du? Ja, das ist schon schlau, dass du die Erkenntnis hast.
Aber das ist dann doch so ein bisschen die Millennial-Mentalität. Ich hätte gerne das Ergebnis ohne den Weg dahin.
Ja, ja, genau. Mhm.
Hoffi denkt nach hier.
Da brauche ich nicht nachdenken. Das ist exakt so, wie Lee das gerade gesagt hat.
Geil. Also ich muss ehrlich gesagt, ich finde, du weißt nicht weniger oder mehr als Jan und der ist irgendwie ins Finale gestolpert. Insofern, das kann dir auch passieren.
Was?
Also, das ist immer,
wenn wir ein Veto einlegen.
Immer eine Frage.
Also wirklich.
Oh, Veto. Was ist denn jetzt los, Alter? Der legt da ein Veto ein. Oh,
okay. Ja, gerade hast du ihn noch als unseren Finalisten gerühmt und jetzt haust du sowas vor.
Ist er ja auch, aber wie er da hingekommen ist, schon wieder eine andere Frage, Alter. Der hat sich doch selber jedes Mal entschuldigt und gefragt.
Lassen. Ich glaube, ich hatte einfach Glück.
Du hast jedes Mal, wenn du vorgestellt wurdest, hast gesagt, ich möchte hier nochmal betonen, so, ja, das ist absolut Glück, dass ich hier bin und so weiter. Ich weiß selber nicht, wie ich hier hingekommen bin.
Das war herrlich.
Auch so. Ja, geil. Gut. Ja, nee, wird lustig. Wird demnächst stattfinden. Wir arbeiten dran.
Wir freuen uns.
Ja.
Ja. Jo. Danke an euch auf jeden Fall, dass ihr dann grüßt nochmal den dritten. Hansel Dietz. Ja,
immer gerne. Gute Schöne Besserung. Grüße, Dennis.
Schöne Grüße.
Also doch nicht jetzt. Ach so. Ja, ich dachte, machen wir mal.
Okay.
Ja. Ganz laut. Aber erstmal nochmal.
Also ich sag ja, ich bin dumm so. Weißt du, jemand fordert mich auf, ich mach's halt direkt einfach. Instant, ohne drüber nachzudenken, ob das gerade sinnig ist oder nicht.
Okay.
Jetzt möchte ich trotzdem nochmal darauf hinweisen, für alle, die das jetzt immer noch nicht mitbekommen haben, die Jungs haben auch einen eigenen Podcast, der heißt Ja, hier Filme. Gibt's natürlich auch überall, wo man Podcasts hört.
Mit Bild,
mit einem dritten Mann im Bunde, müsst ihr mal auschecken.
Also da auch auf YouTube abonnieren die Jungs und gucken, sehr unterhaltsam.
Yes.
Habt ihr hier mitgekriegt. Sehr gut.
Ja, dann vielen Dank an euch.
Gerne, gerne. Immer wieder.
Danke für die Einladung.
Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Jederzeit. Müssen wir mal nicht so viel Zeit verstreichen lassen bis zum nächsten Aufeinandertreffen.
Mhm. Ja, ihr seid wieder dran, bei uns zu kommen. Haben wir schon drüber gesprochen, wir müssen mal wieder.
Ja, wir,
stimmt.
Wir gewöhnen, Arbeit. Wir gewöhnen uns langsam an die Kamera. Kriegen wir eventuell hin.
Das ist schön.
Ja, cool. Kriegen wir hin. Alles klar. Sind wir raus?
Botox noch vielleicht.
Sind wir raus.
Tschüssi. Ciao.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.